Corre, corre, gatito. Und mit diesem heute spanischen Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier bei Filmjoker. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern eine wahnsinnig interessante Folge, denn es ist die letzte Folge unserer langen und weit hinterlegten Dreamworks-Reihe.
Ja, eine Reihe, die auch schon mehrere Menschen gesehen hat.
Kann man so sagen.
Sie hat einen Wandel durchlaufen.
Gesehen und gehört.
Ja.
Es war eine Achterbahn der Gefühle. Wen ihr da schon hört, das ist der gute Dennis.
Ach, danke, ich werde sogar noch vorgestellt.
Ja, ne?
Ja, danke schön, ja,
Tobit. Wenn du mich einfach so unterbrichst.
Ja, man muss auch einfach mal.
Muss man halt im Nachhinein vorstellen, aber das ist ja auch nachstellen eigentlich.
Man muss sich auch mal den Redeteil nehmen, der einem zusteht.
Ja, genau.
Ja, freut mich, dass ich heute wieder hier empfangen werde von dir, unserem eingefleischten DreamWorks-Experten.
Immer gerne. Ich habe alle Filme gesehen.
Ja, du hast
und
ja
kann Spanisch.
Du hast ja auch ein kleines Poppy-Tattoo auf dem Arm.
Ja. Auf dem Arsch dachte ich gerade, aber gut, nee.
So weit wollte ich nicht gehen.
Also wir werden jetzt noch die letzten paar Filme abarbeiten, in Anführungszeichen. Und dann werden wir so ein bisschen eine Retrospektive machen, beziehungsweise halt sozusagen, wir machen jetzt eine auf Oscars und vergeben Awards. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber zum Beispiel der beste Film,
ja,
bester Main Character.
15 Kategorien warten auf euch.
15?
Und eigentlich sogar 30, weil wir machen das so, dass sozusagen jeder einen eigenen Nominationspool und einen eigenen Gewinner vergibt.
Ja.
Das heißt, ihr kriegt sozusagen zweimal Nominierte in Kategorien und zwei Gewinner, einmal von Tobit, einmal von mir. Das sind 15 Kategorien, also ist viel heute dabei. Demnach werden wir uns natürlich bei den Filmen vorher etwas kürzer halten als bei den ersten DreamWorks-Folgen, weil wir da einfach ein bisschen zügig durch wollen. Auf der anderen Seite sind das auch größtenteils irgendwie Fortsetzungen. Wir haben auch schon zu vielen Filmreihen irgendwie gefühlt das meiste gesagt und ja, dann natürlich jetzt anlässlich des Kinostarts von Kung Fu Panda 4, aber auch ein Film, wo wir dann vielleicht auch gar nicht so viel sagen wollen, weil er noch im Kino läuft. Deswegen versuchen wir uns dabei ein bisschen kürzer zu halten. Und ich würde auch sagen, wir sparen uns sozusagen heute auch mal den sympathischen Smalltalk-Einstieg mit, wie es uns geht, und starten einfach mal wirklich direkt rein in die Folge.
Ja, wir machen das einfach, wir verschmelzen das. Dennis, wie ging es dir dabei, als du The Bad Guys dir angeschaut hast?
Unserem
ersten Film heute.
Unserem ersten Film The Bad Guys. Dabei ging es mir tatsächlich ganz gut. Und wir machen das wie immer. Wir wechseln uns natürlich mit der Handlungszusammenfassung ab. Und deswegen, Tobit, du darfst doch gerne mal anfangen. Du darfst doch gerne einfach mal anfangen.
Also, The Bad Guys. Wie es der Titel schon verrät, es geht um böse Jungs, beziehungsweise böse Figuren. Sind alle wieder tierische Tiere. Punkt. Und
welche?
Unter anderem angeführt. Es sind nämlich immer negativ besetzte Tiere. Es ist zum Beispiel der Wolf. Das ist die Hauptfigur. Ich glaube, die heißen auch nur Wolf, oder? Haben die andere Namen? Nee, der heißt einfach nur Wolf. Ein Piranha, eine Schlange, ein Hai und eine Tarantula. Da bist du schon jetzt überrascht, dass ich das so gut gemacht habe. Und diese Verbrecher, die machen immer böses Zeug, rauben Banken aus und so weiter und so fort. Aber dann kommt eben langsam so eine Idee, okay, was wäre so richtig böse, vielleicht wenn wir uns gut stellen und dann richtig doch mal quasi aus der Hinterhand mit einer vollen Überraschung böse sind.
Es hat eigentlich viel von Megamind.
Ja, ja, also es ist eigentlich, es könnte eine Fortsetzung von Megamind sein.
Ja, nur mit Ocean's Eleven Vibe.
True.
Und ja, basically ist es ist eigentlich ein bisschen wie GTA für Kinder.
Und man kann es ja nicht spielen.
Und man kann es nicht spielen. Es ist der GTA-Film für Kinder, den wir alle brauchen. Ich überlege die ganze Zeit, wenn es einen richtigen GTA-Film geben würde, der so auf Netflix läuft, der aber auf einmal so eine Besetzung hat für so eine Zielgruppe ab 12, dann würde da in irgendeiner Rolle 100% Dwayne Johnson mitspielen.
Und Tom Holland.
Dwayne Johnson wäre hier, glaube ich, der Hai.
Der Hai, ja.
Aber Tom Holland sehe ich dann auch, sehe ich den bei dem Wolf?
Ist er da nicht fast schon zu charismatisch für? Vielleicht Timothée Chalamet?
Als der Wolf?
Als Wolf, ja, seitdem er ja in Wonka
Dwayne Johnson auch so ein bisschen als der Hai.
Mhm.
Aber wer wäre denn Tom Holland?
Ich glaube, der Piranha. Der hat so die Energie irgendwie dafür, finde ich.
Ja, dann wäre Keke Palmer wär die Spinne.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber einfach auch, weil Netflix immer irgendwie, gemein gesagt kann man jetzt sagen, die Diversitätsquote abhaken will.
Mhm.
Und dann wäre die Schlange, wäre aus irgendeinem Grund irgendwie so.
Oh, Steve Buscemi.
Oh, gute Besetzung.
Ja,
ne? Aber fast schon zu gut.
Ja, aber der faltert komplett aus der Besetzung raus, die wir gerade.
Oder Seth Rogen. Anyways, kommen wir mal zurück zum Film.
Ja, die ganzen Leute, die wir gerade aufgezählt haben, spielen nicht mit. Also
nein, jetzt The Bad Guys. Mitspielen tun stattdessen Sam Rockwell, aber auch ganz cool.
Ja.
Mark Maron, den ich nicht kenne. Awkwafina, Craig Robinson und Anthony Ramos. Und
Craig Robinson.
Ja, das ist ein Film, der beim Schauen auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Also ich muss sagen, ich mochte so dieses Heist-Story für Kinder gemacht irgendwie ganz gerne, weil ich finde vor allem, dass der Film, ich glaube, man darf den weniger so der Logik nach oder der Story nach schauen. Aber wenn man den so als so wirklich einfach nur als so richtige Klamauk-Komödie fast schon sieht, finde ich, funktioniert der tatsächlich ganz gut.
Ja, ich fand ihn eigentlich auch überraschend gut tatsächlich, weil ich fand, der hatte einfach so eine Coolness, die mit sich irgendwie mitgekommen ist. Und vor allem, weil du jetzt auch noch Logik angemerkt hast, ich finde, was der Film ja bewusst macht, ist, dass er sich dieser Logik entzieht. Weil was ja diese Bad Guys unter anderem machen, muss man dazu sagen, bei der Welt, das sind die einzigen Tiere. Es gibt noch so ein, zwei andere Tiere, aber der Rest dieser Welt sind eigentlich Menschen.
Mhm.
Und die tarnen sich teilweise, weil es ja ein Heist-Film ist, und fallen dann nicht auf. Und das ist halt so eine übertriebene Überspitzung der Heist-Filme, also fast schon eine Art Parodie, fand ich, dass ich das schon wieder lustig fand.
Ja, voll, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also, ich finde, gerade in dem Moment ist der Film echt cool und da merkt man einfach auch, dass der richtig Spaß hat. Die Animationen sind auch so ein bisschen Spider-Verse-like. Zumindest auch so mit dem Schnitttempo. Also, er hat auch einfach ein sehr hohes Pacing und das macht den einfach zu so einem richtig coolen, spaßigen Film. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich gerade ganz witzig finde, weil wir ja auch gerade SchauspielerInnen irgendwie aufgezählt haben, dass ich geschrieben habe, The Bad Guys wirkt eher wie einer dieser Netflix-Action-Komödien, in denen Schauspielgenies wie Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Channing Tatum oder ähnliche Cast werden würden. Du musst sagen, auch kein schlechter Cast für die Sets.
Ja.
Also, aber es funktioniert als Animationsfilm besser.
Ja, eben. Ich will da nur noch mal dazu sagen, damit wir das ein bisschen gerechter werden, The Bad Guys macht Fun. Ich glaube, so ein Netflix-Action-Film mit den Leuten, die du gerade aufgezählt hast, die würden mir überhaupt keinen Fun machen.
Nee, wirklich nicht.
Aber das hast du ja gerade auch schon mal erwähnt, was ich ein kleiner Kritikpunkt finde, beziehungsweise was halt blöd ist, gerade wenn man es in der DreamWorks-Reihe sich anschaut. Es gab halt schon Megamind davor, wo es eben auch um einen Bösewichten geht, der irgendwie gut wird oder zumindest ein Protagonist ist. Und ich finde dahingehend, dass The Bad Guys da nicht so eine Raffinesse in der Geschichte oder sowas hat.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also wenn man wirklich sagt, es soll um diese wirkliche Raffinesse dieser Geschichte gehen, dann ist Megamind definitiv der bessere Film. Aber ich würde halt, wie gesagt, auch irgendwie sagen, dass der Film gar nicht so sehr unbedingt in diese Sparte, die man irgendwie sehr obviously erstmal sehen würde, gar nicht rein will, sondern dass der wirklich eher so wirklich diese Komödie sein möchte.
Ja, also, aber er geht schon rein.
Ja, er geht schon rein, aber ich glaube trotzdem, dass man den wirklich auch trotzdem irgendwie auch losgelöst davon einfach nur wegen seinen Gags sehen kann, so. Die dann wirklich cool sind, weil da halt auch so diese tierischen Besonderheiten irgendwie immer wieder aufgegriffen werden. Und ja, weiß ich nicht, einfach Spaß macht so. Also,
übrigens,
ich habe echt Lust so auf die Oceans-Reihe durch den bekommen.
Ja, true. Glaubst du, dass der Film jemals eine Fortsetzung haben wird? Weil seit neuestem ist ja immer bei DreamWorks quasi am Anfang des Films wie bei Marvel oder sonst wo quasi werden erstmal diese ganzen Welten abgefilmt, ja, bevor dieses DreamWorks-Kind kommt, das auf diesem Halbmond irgendwie angeht.
Ja, das mag und ich da übrigens. Wird unter das mag anderem, ich übrigens nicht.
Ich finde es auch nicht schön oder so, weil es halt einfach nur, hey, schaut, wir haben Franchises.
Ja.
Aber The Bad Guys ist da eines dieser, die gezeigt wird.
Ich glaube tatsächlich auch, dass es eine Fortsetzung geben wird. Einfach schon, weil ich glaube, dass der Genre und die Story per se sich einfach super anbietet für mehrere so Heist-Abenteuer. Also ich meine, die könnten ja basically anfangen und könnten jetzt auch echt sich sowas wie die Oceans-Reihe nehmen und sozusagen ein bisschen deren Plots irgendwie anders umsetzen oder theoretisch könnten die ja das sogar wegbewegen und wirklich auch so mehr in so eine Agent-Richtung irgendwie nochmal für einen Teil gehen oder sowas. Also ich glaube, da sind ja schon verschiedene Wege drin, wie du da irgendwie gehen kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, der sehr gut ist dafür, um sich in eine Reihe also wo es auch Sinn ergeben würde, mehrere Fortsetzungen so zu machen.
Ja, das auf jeden Fall.
Was ich bei sowas immer schade finde, ist, wenn sich dann so durch Fortsetzungen hinweg nie ändern würde, wenn es immer die gleichen fünf bleiben, weißt du? Ich finde das eigentlich mal cooler, wenn sich sowas auch mal ändert. Aber dann echt würden sich auch solche Gruppen auch mal ändern. Also es würde ja wirklich auch mal wer dazukommen. Na, ich meine das ernst, weil ich finde das bei so Filmreihen.
Er berichtet gerade von seiner persönlichen Erfahrung
im
Gangster-Business.
Das kann ja mit allem möglichen der Fall sein, aber ich finde das irgendwie bei allen Filmen, die so von so Gruppen leben, die irgendwie so eine geschlossene Einheit bilden und dann irgendwie mehrere Teile haben, finde ich es tatsächlich oft immer richtig schade, dass die sich nicht trauen, irgendwie mal so den Gruppenkern zu ändern. So. Weil ich finde, gerade dadurch würden ja neue Dynamiken auch zustande kommen.
Ich glaube, einen Kern würden sie nicht ändern, aber dass sie neue Figuren hinzufügen, das würde ich schon, also wie es die Oceans-Reihe auch gemacht hat.
Ja, aber
basically.
Aber warum auch nicht mal sagen, dass sich beispielsweise hier, ich meine, die Schlange ist ja auch ein bisschen älter, warum nicht irgendein Teil damit enden lassen, dass die sich mal so zur Ruhe setzt? Und dann ist die vielleicht mal, wird die mal aufgesucht in der Mitte vom nächsten Teil, so als Mentorfigur oder sowas. Aber warum, also man kann doch auch mal sich trauen, es muss ja wieder mehr getraut werden. Es muss sich mehr getraut werden.
Hier kommen die Statements von Dennis.
Es muss sich mal wieder mehr getraut werden, Sachen zu machen, die untypisch sind. Genauso, wie ich habe das mal immer mit Theresa besprochen.
Heutzutage untypisch sind, würde ich sagen.
Ja, ich habe das irgendwann mal auch mit Theresa besprochen. So eine Romance, die irgendwie damit beginnt, dass du das Gefühl hast, es läuft darauf hinaus. Der Film verschwendet die Hälfte der Zeit damit, irgendwie eine Couple oder einen Love Interest irgendwie so zu etablieren. Und warum nicht irgendwann sich mal trauen, wenn man dann irgendwie so im letzten Drittel hast du irgendwie eine Szene bei, wo auf einmal aber irgendwie eine Figur mit einer anderen Person richtig vibet. Warum nicht diesen Film einfach twisten lassen und dann kommen die beiden irgendwie zusammen? Das wird viel zu selten gemacht.
Ist das nicht La La Land?
Ja, aber La La Land stellt das ja nicht als was Gutes dar.
Ist das nicht? Okay, nee, das wäre ein Spoiler. Der andere Film ist zu neu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn The Bad Guys eine Fortsetzung bekommt. Nur wenn, dann bitte mit einem cooleren Antagonisten.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand, der ist halt ziemlich austauschbar und halt hat basically wieder nur so diesen einen Twist, der sich nichts traut im Gegensatz, was du gerade meintest. Und einfach viel zu oft schon gemacht wurde.
Ja, meinst du, der zweite Teil heißt The Worst Guys?
Ich hätte es cool gefunden, wenn sie wirklich so wie Ocean's 11 machen und sich nicht The Bad Guys nennen, sondern The Five Guys. Und dann The Six Guys.
Oh.
The Seven Guys. Mhm.
Ja, true, das wäre wirklich kreativ.
Vielleicht könnten sie auch irgendwie so eine Werbung oder sowas machen mit The Five Guys.
Ja, oder sie nennen den zweiten Teil The Bad Guys Second Heist.
Ich habe gerade eine Zecke irgendwie draus. Oh, das ist das neue Tier. Einfach eine Zecke. Eine
kleine Zecke.
Second Heist. Ja, geil. Okay.
Und das ist ein
Deutscher.
Kommen wir zum nächsten Teil. Ist auch krass, dass wir haben jetzt noch 6 Filme heute, wie gesagt, und Bad Guys ist erschienen 2022.
Ja.
Und wir sind am Beginn von 2024, was DreamWorks hat auch einen ganz schön krassen Output. Wir machen weiter.
2 Filme pro Jahr, oder? Beziehungsweise, ich glaube, doch, der ist 2022 rausgekommen.
Ja, wir machen weiter mit Puss in Boots, The Last Wish, die Fortsetzung zu Puss in Boots, also das Sequel zum Spin-Off, zum Prequel-Spin-Off.
Ja.
So ein bisschen der Shrek-Reihe. Und wir begleiten unsere Hauptfigur, Puss in Boots, der gestiefelte Kater, der sich einem neuen Abenteuer stellen muss. Mittlerweile ist er ein Held. Er lebt sein Lebemann-Leben voll aus, ohne Rücksicht auf Verluste. Blöd nur, dass er im Laufe der Zeit aus Versehen 6 seiner 7 Leben sozusagen verschwendet hat und sich in seinem letzten Katzenleben befindet. Und er wirklich nicht nochmal sterben darf, weil sonst ist es wirklich vorbei.
Ja.
Und das stürzt ihn, also in 9 Leben. Es sind 9 Leben.
Ja, ich dachte mir gerade.
Ja, deswegen ich fand auch so 7 zu wenig, weil ich war im Kopf gerade so.
Ja, aber wusstest du, dass das ein kultureller Unterschied ist? Weil ich glaube, im Englischen sagt man 9 Cat Lives und im Deutschen sind es 7 Katzenleben.
Ja, irgendwie fand ich das nämlich, okay, aber es sind zumindest in der Version sind es 9, 8 verbraucht.
Yes.
Und das stürzt ihn ein bisschen in eine Midlife-Crisis.
Das ist eigentlich eine Late-Life-Crisis, wenn du das jetzt
tatsächlich nimmst. Eine Last-Minute-Life-Crisis.
Last-Minute.
Und trifft dann auch auf eine Auftragsjägerfigur, die ihm das erste Mal in seinem Leben auch Angst einjagt. Und er rennt dann vor seinem Leben und seinem Schicksal weg und sucht den Last Wish, ein ominöses, fast schon Artefakt, das ihm erlaubt, einen Wunsch, egal was es für ein Wunsch ist, zu erfüllen. Und ja, dann entsteht ein typisches Abenteuer, würde ich sagen. Das ist die Fortsetzung zu Puss in Boots. Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Ja. Mit Abstand der beste Film, über den wir heute reden.
Das ist doch schön, dass es wieder doch schon mal so einen Höhepunkt gibt, glaube ich, innerhalb der DreamWorks-Reihe sogar.
Ja, wirklich, also einen absoluten Höhepunkt. Also,
da schließe ich mich an. Ich habe den jetzt für die Folge das zweite Mal angeschaut und fand ihn nur noch umso besser. Also vielleicht profitiert er auch von Rewatches.
Das wäre echt krass, weil ich fand den beim ersten Mal schon wirklich wahnsinnig gut.
Ja, dann kommen die 5 Sterne bei dir raus.
Also der wäre letztes Jahr, wäre der auch, ich habe mal geguckt, der wäre letztes Jahr wahrscheinlich auf Platz 6 oder so in meinem Top 10 Ranking gelandet. Da hätte ich sozusagen 3 Animationsfilme in den Top 6 gehabt.
Ja.
Also letztes Jahr war ein gutes Jahr für Animationsfilme. Dieses Jahr mal sehen.
Wobei Puss in Boots, war es nicht vorletztes Jahr?
Ja, aber ich hätte den Film bei mir.
Man kann darüber diskutieren, weil der war, glaube ich, so ein Dezemberfilm, ne? Und das ist dann immer das Schwierige.
Der ist sogar im Dezember erst rausgekommen, nachdem das Video sogar schon aufgenommen war.
Eben. Ich glaube so, also so ein Weihnachtsfilm und dann ist halt schwierig für die Jahresrückblicke.
Nö, gar nicht. Ich hätte ihn wirklich komplett ohne zu hinterfragen für letztes Jahr gezählt.
Was ich aber so unfassbar gut fand bei Puss in Boots: The Last Wish, ich finde, der ist eigentlich ein Western. Kann man schon so sagen, weil es auch sehr viele Figuren gibt, die alle ihre eigenen Interessen haben, natürlich auch dem typischen MacGuffin irgendwie hinterher jagen wollen, aber obwohl es so eine Fülle an Figuren ist, fand ich, dass alle irgendwie schön ausgearbeitet sind, beziehungsweise alle haben halt ihre Motivation, ihre Charakterentwicklung und so weiter.
Ja, voll, also die Figuren sind auf jeden Fall allesamt cool. Ich meine, damit unterscheidet er sich auch sehr stark von dem ersten Puss in Boots.
Ja.
Western würde ich sagen, ist, glaube ich, einfach so. Ich glaube, da hat man sich in der Reihe einfach drauf geeinigt, weil der erste war ja auch schon extrem Western-like so. Und ich finde, das passt aber einfach cool. Ich meine, da hast du ja mit ihm auch so eine, ja, fast schon so ein bisschen so eine Musketier-Figur, die ja so ein bisschen so wie hier D'Artagnan und Zorro und irgendwie so diese ganzen das passt ja einfach sehr gut auch in diese, also es passt, glaube ich, sehr gut in diese ganze Western-Zeit irgendwie rein. Und es ist echt cool, dass der Film da aber auch so stark für geht. Und dann mixt er das mit einer sehr coolen Abenteuerhandlung, die einfach Spaß macht, weil du dadurch einfach ein hohes Pacing hast. Dadurch, dass du irgendwie so von Station zu Station springst. Und trotzdem finde ich, was der Film halt so wirklich gut macht, ist, dass er sich halt voll in den Dienst der Figur stellt. Also, dass gefühlt alles unter der Prämisse passiert, die Hauptfigur vielschichtig auszuarbeiten.
Ja.
Und das macht den Film einfach großartig.
Ja. Also gerade die Hauptfigur profitiert extrem Puss in Boots. Aber ich fand auch die Nebenfiguren eigentlich alle ziemlich cool. Zum Beispiel Perito, dieser Hund, der sich quasi als Katze ausgibt, zumindest anfangs. Ich finde, das ist so eine Figur. Andere Filme bzw. andere Leute hätten die Figur extrem nervig machen können. Mhm. Und ich finde, Puss in Boots gelingt es da, quasi so ein schmaler Grat zu schaffen, wo er halt zwar energiegeladen ist, aber halt nicht nervt, sondern auch quasi der emotionale Anker.
Ja, man sagt mindestens dreimal so, oh. Ja, das stimmt schon.
Aber auch mit so einem leichten Ekel innerdings, wenn er die Augen macht.
Nee, das stimmt schon. Das ist echt eine Qualität davon. Und ja, generell auch. Also ich finde auch, was er mit Kitty Softpants macht, finde ich cool. Also
Softpaws.
Softpants.
Es ist
das
spät.
Ist ein Folgentitel.
Kitty Softpants.
Uiuiui. Softpaws. finde ich auch cool in dem Teil. Und ich mag auch die Villains.
Ja, ey, wie oft haben wir irgendwie bei den DreamWorks-Filmen gesagt, dass die Villains so sind. Und dann hast du halt mit, ich dachte gerade, dass irgendwie der Computer kurz fiept, dass Puss in Boots einfach, ich würde sagen, mindestens 2 extrem gute Villains hat.
Ja.
Bei den anderen kann man drüber streiten, ob es Villains sind oder nicht. Aber gerade der Wolf,
Alter,
den
der
du
Wolf
ja da,
ist,
also.
Der Wolf ist insane. Also
eben.
Wirklich.
Also ich finde es wieder so eine übelste Western-Anspielung einerseits, aber auch wieder die inszeniert ist. Also gefühlt jedes Mal, wenn der Wolf auftaucht, kriege ich Gänsehaut.
Ja, same. Also 100%. Ich weiß nicht, ob es ist eine Mischung aus der Musik. Ich muss aber auch sagen, also die Stimme ist wirklich geil besetzt. Also,
ja, das war ich.
Gore, gore,
Wagner,
gatito.
Wagner Moura. Kennt man den irgendwo her?
Ne, echt nur so aus kleinen Rollen. Also ich finde, der hat das so geil gesprochen.
Ist das Synchronsprecher oder so?
Ja, nee, aber auch nicht für, also nicht für große, bekannte Sachen tatsächlich. Und der hat das wirklich, der hat dem so eine geile Aura gegeben. Und dann taucht er mit diesen Pfeifen auf und wo du den irgendwie siehst. Und das ist, also der wird auch story-wise, der wird so dezent eingesetzt, aber der hat so eine Strahlkraft. Also ich finde, das ist so ein richtiges Beispiel dafür. Du musst keinen Villain haben, der die Hälfte des Films da ist. Es reichen manchmal wenige Szenen, aber was da rausgeholt wird, also wirklich für einen Kinderfilm, Unfassbar. Ja, also wirklich unfassbar. Also es hat mich wirklich, es hat mich richtig beeindruckt und übertrieben geflasht.
Ja, ich meine halt auch dadurch, dass er wieder so mehr oder weniger persönlich mit der Hauptfigur irgendwie verflochten ist, nimmt er irgendwie auch so eine Präsenz ein, selbst wenn er nicht auf der Leinwand ist. Ja. So, weil natürlich die ganze Motivation daher kommt. Ich will aber auch noch dazu sagen, einen weiteren Willen, den ich ziemlich unterhaltsam fand, war eben der Jack Horner. Der ist, das Ding ist, der ist jetzt nicht so ein vielschichtiger Charakter oder so, der ist einfach nur ein böser Sammler, aber ich fand sowohl die Gags extrem lustig bei ihm, aber halt auch generell, man kann auch einen Bösewicht einfach nur böse sein lassen, man muss da nicht so einen dämlichen Twist oder so mit reinbringen.
Und sie haben sich vor allem auch getraut, wirklich die Gags ins absolute Extrem zu ziehen. Ich meine, das ist ja auch oft eine Sache, dass so Kinderfilme dann irgendwie vor Sachen zurückschrecken und der Typ ist einfach so ein skrupelloses Arschloch, das ist herrlich. Es ist richtig, richtig witzig. Und ja, ich meine, dann kann man auch darüber auch noch sagen, dass der Film wirklich fantastisch aussieht. Also, holy shit. Die Animation, ey, am Anfang war ich gar nicht so, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt der Look. Und dann arbeiten sie ja damit, als es aus dem Gebäude rausgeht und er durch die Luft fliegt und was da teilweise für Sequenzen dabei sind und die Farben.
Die erste so Action-Szene.
Ja, und das sieht wirklich, also visuell meisterhaft und ja, einfach schön
zu so gut irgendwie, weil in den Action-Szenen selber, wenn es so dynamisch ist, dann geht er ja mit den Frames runter. Oder? Das merkt man ja im Gegensatz zu den anderen Szenen, wo es dann ruhig ist und die Bewegungen halt nochmal flüssiger in Anführungszeichen sind. Aber dieses Stockhaftige, das hat irgendwie dem Ganzen nochmal so einen eigenen Stil, so einen eigenen Touch mitgegeben, wo ich mir ehrlich gesagt wünsche, dass DreamWorks mehr daran arbeitet. Also ich glaube, dass die Puss in Boots-Filme, falls da jetzt noch ein dritter Teil kommen wird, probably schon, dass der den Animationsstil weitermachen wird, aber keine Ahnung, falls gerade in dem Franchise quasi Shrek oder sowas, falls da nochmal ein Film rauskommen sollte, der sollte auch irgendwie diesen Animationsstil übernehmen.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Also generell kommen wir da vielleicht auch an späterer Stelle nochmal zu. Und ich würde sagen, also das war, wie gesagt, das ist das absolute Highlight der heutigen Folge. Wir machen jetzt auch weiter. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Schaut euch den unbedingt an, der ist wirklich ein unfassbar toller Film. Und jetzt werden wir wieder uns.
Man muss auch nicht den ersten Teil gesehen haben.
Absolut
nicht. Man kann nur den zweiten sich anschauen.
Ja, man sollte einfach nur wissen, dass es eine Vorgeschichte zwischen den beiden Katzenfiguren gibt, aber die ist auch selbsterklärend im Laufe des Films.
Ja, miau.
Miau, genau. Und jetzt machen wir weiter mit Film und da fassen wir es deutlich kürzer. Und Tobi, du darfst doch mal sagen, um was es in dem 2023 erschienenen Meisterwerk Ruby Gilman Teenage Kraken, der wirklich absolut beschissenste.
Hast du nicht gesagt, dass ich die Reihenfolge vorgebe?
Nee. Der absolut beschissenste Titel, den, glaube ich, einer der DreamWorks-Filme überhaupt hat. Also ich verstehe wirklich Ruby Gilman, Komma, ein Komma in einem Titel, das ist so absurd. Teenage Kraken ist, also nur Teenage Kraken wäre okay gewesen. Aber das ist so ein Scheiß. Naja, um was geht's denn? In diesem
Also in diesem großartigen Film, eine Meisterklasse in den Meisterwerken der Filmgeschichte, geht es natürlich um Ruby Gilman. Das ist ein Teenager-Mädchen, das im Prinzip sehr blau ist und man eigentlich ziemlich schnell merkt, dass die irgendwie so ein Fabelwesen aus dem Wasser ist, aber aus irgendeinem Grund kann sie ganz normal unter der Gesellschaft der Menschheit wandeln und niemanden stört es so wirklich oder niemandem fällt es auf. Und weißt du, sie ist einfach nur eigentlich ein ganz normales Mädchen, mehr oder weniger. Das halt diese typischen Mädchenprobleme oder Teenagerprobleme hat, ne? Hat einen Crush auf den und dies, das und jenes.
Mama ist böse, weil Mama will mich verbiegen.
Ja, Mama ist ganz blöd. Und eines Tages aber fällt sie ins Wasser. Und dann. Dann, pass auf. Weil sie geht nicht unter und sie schwimmt auch nicht, sondern sie verwandelt sich. Sie wird nämlich größer.
Dum, dum, dum.
Sie wird nämlich ein Kraken.
Tada. Ich bin wie das Ding aus Croods.
Großartig. ja. Also sie ist eigentlich ein Kraken und ihre Großmutter ist auch ein Kraken, ihre Mutter eigentlich auch. Und die haben anscheinend so eine Heritage, eine Erbschaft, dass sie groß werden und eigentlich Monarchen sind unter Wasser.
Ariel ist böse.
Ariel ist böse.
Ja.
Meerjungfrauen also.
Also Meerjungfrauen sind böse, aber es ist halt basically Ariel.
Es ist 1:1 Ariel. Ich meine, das kann man, ich habe mir aufgeschrieben, dreht Ariel um.
Ja, aber macht es auf die absolut langweiligste und beschissenste Art, die du dir vorstellen kannst.
Ja, und vielleicht auch, also genauso wie The Bad Guys, nur noch schlimmer eigentlich, dass es halt sehr obvious ist.
Ja, ich finde auch, also erstmal, ich mochte den Film gar nicht. Also ich fand den wirklich furchtbar.
Ja.
Der hat, also ich finde zum Beispiel Turning Red von Pixar ist einer der schlechteren Pixar-Filme. Und der Film macht basically das Gleiche. Und im Vergleich dazu merkt man erst, was für ein guter Film Turning Red ist. Weil wirklich Turning Red nimmt viele dieser Themen und schafft es, die zumindest, vielleicht nicht auf die kreativste Art und auch ein bisschen weird manchmal, aber er hat zumindest, er schafft so authentische Mädchen abzubilden, er hat irgendwie einen emotionalen Kern, er ist nett animiert und das sind irgendwie alles Sachen, die dieser Film nicht hat. Dann nimmt er irgendwie das Konzept von Luca und dreht das auch auf so eine weirde Art irgendwie, weil ich finde, bei Luca ist so ein bisschen so dieses, okay, er ist im Wasser und er möchte unter den anderen Menschen an Land leben und wandelt sich und Akzeptanz. Und ich weiß nicht warum, ich weiß natürlich, was der Film hier machen will. So dieses Be-Yourself-Ding und du musst dich nicht für die Gesellschaft verstellen. Aber irgendwie ist für mich auch ein Teil, so wie die Handlung das aufzieht, ist irgendwie auch ein bisschen drin, geh zu deinesgleichen. So, also ich meine, wenn man das Luca-Konzept umdreht und das macht der Film halt irgendwie.
Ja.
Und das Ariel-Prinzip irgendwie, dann ist das ja irgendwo schon.
Ich meine, ich finde, er ist so ein bisschen mehr so wie dieses Harry Potter-Dings. Du bist eigentlich ein normaler Teenager und nicht so cool in der Schule und dann merkst du, dass du eigentlich was total Besonderes bist, weil du krasse Eltern hast.
Ja, aber irgendwie, so, aber das gibt irgendwie einen Vibe, den mag ich nicht.
Und ich mag den nicht.
Dann nimmt er irgendwie noch das Little Mermaid-Ding und dreht auch da so, aber so unfassbar offensichtlich irgendwie auch dann so Dialogpassagen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Ursula irgendwo zitiert wird und da ist irgendwie eine Disney-Zitat und das ist alles so auf Krampf und das wirkt, und das finde ich nämlich crazy, ich finde, der Film wirkt AI geschrieben.
Mhm, ja.
Weil ich irgendwie finde,
geh ich mit.
Der Dialog ist so random, weil der hat auch so eine hohe Frequenz an Wortspielen, die so, aber irgendwie so wirken, als ob du eine AI gesagt hast, wir brauchen alle halbe Stunde eine Disney, ja, eine Viertelstunde eine Disney-Referenz. Und dann sind das so weirde Dialogpassagen, die kopiert werden, wo du einfach denkst, wer schreibt denn sowas? Also das ist alles so komisch und
ich finde halt auch alle Figuren irgendwie in diesem Film nervig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, weil der Film selber ist sehr vergessenswert, kann man schon mal vorweggreifen.
Ich weiß nicht mehr, was in diesem Film passiert.
Es gibt ja einen Onkel,
ja,
der quasi alles irgendwie vermittelt. Mhm. Ich finde, der hätte auch von James Corden gesprochen werden können. Also der hat genau die Vibes, damit man
oder
sich das
auch
schon mal.
Seth Rogen.
Oder das. Ja, ja, nee, aber selbst Seth Rogen hat irgendwas mehr als wie diese Figur.
Ja.
Der Film hätte profitiert, wenn Seth Rogen mitgesprochen hätte.
Ja, tatsächlich.
Das ist schon mal ein Urteil über den Film an sich.
Also ich muss ein bisschen zurückholen. Ich finde ehrlicherweise nicht, dass die Figuren unbedingt richtig schlecht sind oder nervig sind, weil ich finde in erster Linie, und das ist nämlich das, was mir nämlich aufgefallen ist, ich finde einfach alle Figuren einfach eher permanent unfassbar langweilig. Ich hätte mir fast schon eine richtig nervige Figur gewünscht. So, oder mehr nervige Figuren, weil da kann man sich so über aufregen. Aber ich finde, der Film ist einfach so langweilig, dass der selbst irgendwie so diese Der bleibt nicht in Erinnerung. Das ist so der Anti-Shark Tale. Weil bei Shark Tale ist einfach alles scheiße an Figuren. Und du kannst die so, aber du kannst das so abmemen. Und hier ist einfach, das hat einfach nicht mal für irgendwas Potenzial.
Es ist halt generisch, belanglos, beliebig, könnte man sagen.
Ja.
Und auch zum Beispiel beim Animationsstil, da würde ich auch noch kurz zumindest darüber sprechen wollen, weil ich finde irgendwie, also es ist nicht so, dass der jetzt extrem schlecht aussieht, von der Qualität her, aber der Stil an sich, ich finde den irgendwie eklig. Auch nicht ekelhaft oder sowas, sondern einfach so eklig.
Ja, ich muss sagen, ich mochte das, dass die so dieses, dass das so teilweise wirkte wie so, ich kann es gar nicht sagen, es gab früher so Schleim. Und dann hat der hat so
früher
eine ganz.
Früher gab es Schleim.
Ja, der hatte so eine. Der
heute
hatte,
ausgestorben.
Nein, der hatte aber so eine eigene Textur.
Dieses Play-Doh.
Ja, so, der war so wabbelig und du hast so gesehen, dass du wusstest, wenn du. Das war was Festes, aber du wusstest, wenn du es anfasst und wegnimmst, dass du so einen leicht nassen Film an meiner Hand hast.
Mhm.
Und ich finde irgendwie, ich finde, der Film hat ähnlich ausgesehen, als ob der auch sowas modelliert war. Und ich finde, das hat irgendwie gepasst zu dem Thema. Aber der hat halt gar keine künstlerische Vision. Der ist halt einfach clean, klinisch animiert, gut animiert. Aber irgendwie was damit machen oder irgendwo mal, wo du denkst, so, oh, das ist eine coole visuelle Idee, hat er halt null.
Aber ich muss auch sagen, also wenn man sich zum Beispiel die Unterwasser-Shots quasi von Ruby Gilman hernimmt und sie dann vergleicht mit einem anderen Animationsfilm, der 20 Jahre mehr auf dem Buckel hat, nämlich Findet Nemo, da sieht das halt einfach total langweilig aus. Also auch nicht echt oder halt echt sowieso nicht, aber bei Findet Nemo hast du irgendwie nochmal viel mehr, wie du meintest, diese künstlerische Vision oder sowas.
Ja. Am Ende auf jeden Fall belangloser, enttäuschender Film und damit kann man es, glaube ich, auch abhaken. Weil ich bin ehrlich, ich habe mir von der Handlung wirklich nichts gemerkt. Ein Film, der in die gleiche Kerbe schlägt.
Ja, das ist ähnlich.
Trolls Band Together. Der dritte Teil der Trolls-Reihe. Eine Reihe, die es geschafft hat, irgendwie mehr als einen halben Film Relevanz zu sein. Hat sich jetzt gedacht, für den dritten Teil, sie nehmen das, in Anführungsstrichen, eigentlich das Boyband-Image. Statt jetzt durch die kreative Vielzahl der Musikgenres zu reisen, wie im zweiten Teil, entscheidet man sich jetzt einfach irgendwie, wie, was wäre, wenn Boyband?
Es ist so interessant, dass man wirklich die Fortsetzung oder die Vorgänge eigentlich fast komplett ignoriert. Du kannst doch auf diesem Konzept irgendwie aufbauen, irgendwas draus machen, so weiterdenken.
Ja, nö.
Aber nee, die machen jetzt wieder Pop. Pop.
Und Boyband-Pop.
Boyband-Pop.
Und es geht um Branch, den wir ja schon kennengelernt haben. Eine Figur von Justin Timberlake gespielt, die ich wirklich okay finde. Der hat allerdings Brüder. 4 Stück an der Zahl.
Oha.
Und diese 5 Brüder waren einst eine Band, als er noch ein kleiner Troll war.
Ach so.
Wobei ich finde es weird, dass er der Einzige ist, der einfach mittlerweile eine andere Haarfarbe hat als in seiner Kindheit. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe das die ganze Zeit in der Frage in diesem Film. Ja. Weil als er klein war, hatte er knallblaue Haare und jetzt hat er so ausgelassen, so farblose blau-grüne Haare.
Ja, aber das liegt doch an seiner Charakterentwicklung im ersten Teil, weil er ja so
er kriegt doch wieder Farbe.
Skeptisch war und dann wieder Farbe bekommen.
Aber er kriegt
hat.
Doch wieder Farbe.
Ja, ja.
Warum fallen seine Haare nicht wieder zurück?
Du, das ist manchmal so, dass genetisch so das ein bisschen bedingt ist und manche früher graue
Haare bekommen. Nee, das ist absoluter Müll. Passiert bei den anderen auch nicht. Und er ist der Jüngste. Die anderen haben alle neonfarbene Haare.
Ja, ja.
Anyways, gefärbt zumindest darin. Wird einer seiner Brüder entführt von einem Duo und dann sollen die Brüder so zusammenkommen und ihn retten. Und aus irgendeinem Grund ist Poppy die ganze Zeit dabei und singt auf einmal auch mit. Also ich finde, die ist einfach also
ja, sie hat auch eine Schwester.
Nie hat sich jemand so aufdringlich in eine Boyband reingesungen wie sie. Aber ja, hey.
Stimmt schon.
Ja, das ist Trolls. Und
ich finde es so interessant, weil zumindest die ersten zwei Teile, also die waren jetzt nicht unbedingt gut im klassischen Sinne, aber die hatten zumindest irgendwelche Punkte, bei denen man sagen kann, dass die interessant sind. Oder interessant ist auch wieder das schlechte Wort, aber zumindest unterhalten. Beim ersten Teil war es nämlich diese Bergens, wo man sich dann gedacht hat, ey, die haben eigentlich auf gar nichts Bock, sind die ganze Zeit schlecht gelaunt, bilden diesen Kontrast zu den Trolls. Mit denen kann ich irgendwie gefühlt mehr mitfühlen, also waren die Antagonisten damals. Im zweiten Teil gab es, wie gesagt, diese verschiedenen Musikgenres. Und jetzt beim dritten Teil hast du halt einfach nur diese Boybands und gefühlt that's it. Ich habe nur gesehen, dass es tatsächlich der Film, der auf Letterboxd die höchste Durchschnittswertung hat.
Ja, weil das Ding aber wird doch auch nur als Meme gefeiert.
Ja, zum einen, weil es als Meme gefeiert wird, noch mal mehr, glaube ich, in diese Kultur irgendwie eindringt, als wie die vorherigen. Und ich glaube auch, weil halt bekanntere Leute irgendwie mitsprechen, gefühlt. Also du hast da auch, beziehungsweise Sängerinnen und Sänger, du hast Camila Cabello, Troy Sivan, Kid Cudi und so, die für sich genommen sicher einen guten Job machen, gut singen, aber halt, wenn ich mir irgendwie so gedacht hätte, okay, warum nicht normale Synchronsprecherinnen?
Ja, die Reihe ist einfach nicht mehr zu retten, Alter. Das Ding ist einfach so eine weirde. Das war am Anfang an irgendwie komisch. Das ist ein Wunder, dass das zweimal irgendwie ansatzweise okay war. Und jetzt, es ist immer noch nicht schlecht so, also richtig schlecht. Es ist schon irgendwie nicht gut. Aber man kann das irgendwie ganz gut weggucken. Das ist auch immer weiterhin ja natürlich auch ein sehr kurz gehaltener Film.
Ja.
Der wirft einfach die ganze Zeit irgendwelche schlecht gesungenen Autotune-Songs um die Ohren. Das kann man sich anhören, das würde ich mir privat nie anhören. Aber das beschäftigt einen irgendwie für 90 Minuten. Und das muss man schon sagen, ich finde die Reihe, die ist halt so weird, dass die halt auch immer wieder so weirde Momente hat. Und so ein paar absurde Momente, wo du einfach denkst, so, Alter, wer kommt auf so eine Scheiße? Das ist so ein Fiebertraum. Ich finde, das hat der Teil auch immer noch ab und an so. Und das rettet den irgendwie, weil du dir einfach irgendwie dadurch kurz unterhalten fühlst und einfach so ein dummes Lachen hast, wo du einfach denkst, so, ach, ist das dumm. So.
Ja.
Wenn du wie so ein, keine Ahnung, Alter, was ist die mit diesem scheiß Schnuller? Ja.
Ich habe da gar keine Erinnerung mehr.
Ich habe das auch gerade vergessen, bis mir eingefallen ist, dass da irgendwie dieses Baby die ganze Zeit sitzt und dann irgendwie den Branch am Ende auch diesen Schnuller gibt und er dann so anfängt, diesem Schnuller zu nuckeln und schnell Auto fährt. Das sind einfach so Momente, wo du einfach denkst, das ist so dämlich, aber irgendwie, es ist zumindest ein bisschen Spaß. Und was ich das Traurigste an diesem Film finde, ist, ich meine, Justin Timberlake ist jetzt auch nicht gerade irgendwie absoluter No-Name.
Ja.
Und seine Band NSYNC ist auch irgendwie eine Band, wo ich schon sage, die hat ja irgendwie auch schon eine gewisse Größe mal erreicht.
Ja, die kennt man. Also die kennt man selbst,
wenn
man die
ihre nicht Reunion. Also du hast da eine Band und diese Band wird für alle Zeiten auf ihrem Wikipedia-Artikel stehen haben, dass sie zurückgekommen sind, um sich für Trolls Band Together wieder eine Reunion zu feiern. Und das finde ich einfach traurig.
Ja, aber deswegen heißt es ja Band Together.
Das ist trotzdem einfach schade. Und ja.
Also sie haben keine große Rolle. Ich glaube, das kann man schon spoilern, dass sie einfach nur am Ende als
natürlich,
Kamera
ja, aber trotzdem. So. Es ist ja trotzdem so, dass sie irgendwie durch diesen Film.
Ja, ja.
Ja, naja, gut.
Naja, Punkt.
Haben wir auch den abgearbeitet. Und du darfst uns jetzt gerne vorstellen, um was es in dem Netflix-releaseden Film Orion and the Dark geht.
Orion and the Dark, den gibt es seit diesem Jahr auf Netflix zu streamen. Darin geht es unter anderem um Orion. Das ist eigentlich ein Junge, wieder ein Teenager oder vielleicht ein bisschen jünger als wie ein Teenager. Er ist auf jeden Fall auch ein Schüler, der Angst davor hat, mit seinem Crush zu reden. Und aber generell eigentlich sehr viel Angst und Anxiety in seinem Leben hat. Und wovon er am allermeisten Angst hat, ist nämlich die Dunkelheit. Die Dunkelheit. Aber eines Nachts begegnet dann ihm quasi die Dunkelheit, nämlich als Person. Dark heißt der Typ.
Da bin ich mir übrigens den ganzen Film über sicher gewesen, dass das Seth Rogen ist.
Der Dark, also der Sprecher.
Ja.
Ja, stimmt. Der hatte auch so Anleihen von seinem Lachen gefühlt.
Ja, aber es war Paul Walter Hauser, den man ja auch aus Black Clansman kennt, und der klingt doch tatsächlich sehr ähnlich.
Er sieht ihm auch irgendwie ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da auf Letterboxd mit seinem Profil schaue. Jedenfalls zurück zum Film. Dark selber will nämlich sich jetzt 24 Stunden Zeit nehmen, um Orion befreien von dieser Angst vor der Dunkelheit und generell den Ängsten, die er in seinem Leben hat, und möchte ihn quasi davon überzeugen, dass die Dunkelheit gar nicht so schlecht ist. Und da entdeckt er dann eben auch diese mystischen weiteren Figuren, die in der Dunkelheit dann umhergehen. Zum Beispiel Träume, Stille.
Insomnia. Insomnia, übrigens, kann ich schon mal vorwegnehmen, Peak. Also Insomnia war toll. Ich hätte einfach gerne den ganzen Film gesehen. Ich finde auch, also das ist das Ding. Ich greife einfach mal vorweg.
Ja, also ich war eh schon fertig.
Ja, es geht dann darum, er trifft auf die und dann geht's durch
die Decke.
Ja. Anyways. Das ist ja von Charlie Kaufman geschrieben.
Ja, das ist das Besondere am Film.
Und das merkt man, weil ich finde, der Film wirkt wirklich am Anfang so, als ob du wirklich einfach dir denkst, hey, lass mal Kinderfilm machen, wo wir einfach Kinder in Kinderdepression werfen. Weil der Film ist übeltrieben depressiv zu Beginn und so voll auf seine Neurosen fokussiert. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Charlie Kaufman diesen Film gemacht hätte und ihn komplett gemacht hätte und nicht nur irgendwie das Drehbuch geschrieben hätte und wahrscheinlich auch beim Drehbuch nur mitgeschrieben hat, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er das in Gänze so geschrieben hat.
Also natürlich ist es immer so, dass bei großen Studios ein bisschen reguliert wird, aber ich meine, dass er der Einzige ist, der einen Credit hat.
Ja, ja, das auf jeden Fall, glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass das halt DreamWorks ist. Anyways, ich glaube, wenn er aber Regie geführt hätte.
Passiert aber tatsächlich auf einem Roman.
Siehste. Und ich glaube, dass wenn er komplette kreative Kontrolle gehabt hätte, dann hätte, wie heißt er, der Junge?
Orion.
Das ist der Titel. True. Dann wäre Orion lediglich auf Insomnia getroffen. Auf so ein kleines, neurotisches, nerviges Viech, das nicht schlafen kann und das ihn einfach richtig in seine Depression stürzt. Und ich hätte lieber einen Film gesehen, wo Orion mit Insomnia zusammen einfach durch die Welt geht.
Ja.
Das wäre der bessere Film gewesen.
Vermutlich wäre es das. Ich muss halt generell auch sagen, also das ist irgendwie so ein ähnlicher Film wie Rise of the Guardians oder sowas gefühlt, weil du halt schon wieder dieses Konzept hast, okay, diese eigentlich nicht greifenden Konzepte sind jetzt auf einmal Figuren, die du wirklich, mit denen du reden kannst, mit denen du irgendwie dich kommunizieren kannst und so weiter.
Wobei Rise of the Guardians von den beiden schon der bessere Film ist.
Ja, das schon.
Das möchte ich ganz kurz
an der Stelle. Schon.
Ja.
Ich meinte das
ja,
jetzt nicht
so
qualitativ
an sich, ja,
so, aber halt vom Konzept her ist ja auch, keine Ahnung, Inside Out ist ja auch das gleiche Konzept irgendwie, dass du deine Gefühle quasi als Figuren darstellst. Und daran hat es mich auch immer erinnert. Und ich fand eigentlich, dass diese weiteren Figuren neben Dark, eigentlich, wie gesagt, Insomnia ist da das Highlight, aber ich fand auch alle anderen eigentlich total interessant. Also sowohl Schlaf oder halt interessant, lustig, gut ausgearbeitet. Nicht gut ausgearbeitet, weil was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man da vielleicht ein bisschen komplexer reingeht. Weil gefühlt hast du auch nur so eine Compilation, okay, Orion ist jetzt bei denen, alle finden es kacke, Orion stört sie und dann auf einmal, keine Ahnung, gab es eine Szene und dann Orion hilft ihnen allen und sie sind irgendwie glücklich mit Orion. Und das sind so plötzliche Wendungen, wo ich mir so denke, okay, die wirken halt jetzt nicht irgendwie drehbuchartig ausgegaren, so kann man sagen. Ja, und ich finde auch, also Charlie Kaufman ist natürlich ein Autor, der was Eigenes an sich hat, aber damit kommen auch so gewisse Schwächen in Anführungszeichen, oder zumindest was mich gestört hat, ist diese ganze Verkopftheit, die er dann gegen Ende irgendwie hat. Und dieses ganze, ach ja, ich kann Geschichten erzählen und drum mache ich das jetzt so wie blablablub, ne?
Also ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen wie du. Ich finde aber nicht die Idee an sich schlecht. Ich finde eher die Umsetzung ein bisschen holprig, weil es dir so sehr in so drei Szenen gefühlt einfach so hingeworfen wird. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass damit mehr gearbeitet wird, weil ich finde generell, ich glaube, wenn der Film einfach sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, ich finde, der hätte auch ruhig mal 20 Minuten länger gehen können, um einfach generell so die Reise ein bisschen mehr auszuweiten und auch einfach um diese Rahmenhandlung irgendwie mehr Fundament irgendwie zu geben, finde ich die Idee eigentlich nicht schlecht, weil ich finde so gerade so dieses Thema Geschichten zum Schlafen erzählen, generationsübergreifend, gemixt mit dem Thema hier von er kann nicht schlafen, Angst und sowas. Ich finde schon, das hat irgendwie einen interessanten Touch, der dem Film, ich glaube, wenn man es richtig umgesetzt hätte, wirklich auch genau dadurch auf so eine Ebene heben könnte, den viele basic oder nicht so mutig erzählte Animationsfilme nicht haben. Mhm. Ob der dann wahrscheinlich auch eher aus der Zielgruppe ein bisschen rausfällt und ein bisschen erwachsener ist, ja, wahrscheinlich. Aber ich fand schon, dass das irgendwie was war, was ich eigentlich hätte interessant gefunden.
Aber ich finde, selbst Kinderanimationsfilme können gerne ein bisschen ernster sein, reifer, als wie es heutzutage irgendwie der Fall ist.
Das auf jeden Fall.
Hat DreamWorks ja auch in der Vergangenheit gemacht mit Prince of Egypt zum Beispiel. Voll. Was ich aber interessant finde, das ist jetzt schon der
und
zweite.
Ants.
Und Ants, Meisterwerk, nicht gesehen. Aber was ich interessant finde, Orion and the Dark ist jetzt schon der zweite DreamWorks-Film, wo Werner Herzog ein Cameo hat. Also DreamWorks liebt irgendwie Werner Herzog und ich finde das immer
lustig.
Super.
Ja.
Aber wie fandest du eigentlich den Animationsstil an sich?
Ich fand ihn tatsächlich. Das Ding ist, ich fand ihn zum Beispiel. Also, wenn ich. Wir können es mal kurz vergleichen. Wenn ich es jetzt zum Beispiel. Ich fand von der reinen Animationsqualität ihn jetzt nicht so gut.
Mhm.
Ich fand ihn schon. Er sah schon gut aus. Er hatte gute Momente so. Aber ich fand zum Beispiel einen Ruby Gilman von der Qualität der Animation tatsächlich besser.
Ja.
Aber ich fand den Film. Der hatte zumindest ein Konzept oder hat damit was gemacht. So. Deswegen fand ich den overall angenehmer animiert als beispielsweise einen Ruby Gilman. Unabhängig dessen, dass ich vielleicht fand, dass der einige Animationsschwächen so hatte, aber jetzt auch nichts Besonderes so.
Ja, also da gehe ich auch mit, dass ich den Stil an sich irgendwie ganz cool fand, vor allem am Anfang. Aber das ist halt teilweise, wie du schon gemeint hast, mit den Qualitäten, teilweise ist es sehr detaillos. Irgendwie so die Hintergründe und so weiter, wo man sich so denkt, ja, okay.
Ja, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, also ich weiß, was du meinst. So, ich finde, das ist ein bisschen schade, weil ich mochte den Film immer noch. Also ich fand ihn gut auf jeden Fall so. Ich habe aber das Gefühl, der hatte richtig Potenzial. Der hätte richtig gut sein können, weil der beginnt toll. Der hat mit Kaufmann irgendwie so eine Handschrift, die auch sehr unique ist und die ich irgendwie auch mochte. Der hatte irgendwie eine gewisse Tiefe in der Hauptfigur, wo ich mir mehr gewünscht hätte und der verspricht irgendwie viel. Und dann hat er auch eine Reise, die irgendwie ganz nett ist so. Also die ist eh cool, die Reise, weil, wie du schon gesagt hast, die Figuren da irgendwie funktionieren und diese ganzen abstrakten Konzepte sind irgendwie cool. Aber irgendwie wird es trotzdem so dem Versprechen des vorherigen Films nicht so ganz gerecht. Und ich finde, dann ist die Reise echt hinten raus oder die Geschichte hinten raus wird echt langweilig. Ich musste bei dem Film, no joke, zweimal richtig weit zurückspulen, weil ich einfach so meine Augen zugefallen sind, weil ich den einfach so langweilig fand.
Aber das passt ja irgendwie. Du bist eingeschlafen.
Ja, das passt irgendwie. Nee, eingeschlafen bin ich auch nicht so richtig. Aber ich habe dann so gemerkt, so, oh, ich habe gerade gar nicht mehr aufgepasst. Dann war der Film einfach vorbei. Und dann habe ich zurückgespult. Ich habe gemerkt, ich habe einfach so 12 Minuten, habe ich so die Dialoge zwar grob gehört, aber überhaupt nicht verarbeitet, was da passiert. So.
Das ist wie wenn du so ein Buch liest quasi, aber nur die Wörter irgendwie da liest, aber nicht den Zusammenhang checkst.
Und das ist irgendwie so ein bisschen generell so der Eindruck, den der Film so hinterlässt. Und etwas, was mich richtig gestört hat, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde, er hat unfassbare Plotholes. Weil erstmal, ich habe die ganze Zeit irgendwie nicht so ganz gecheckt, ob Orion jetzt wirklich dabei ist oder nicht, weil irgendwie ist er so ein, du weißt irgendwie auch nie, ob der müsste eigentlich ja materiell sein, aber dann ist das irgendwie ein entscheidender Moment irgendwie nie, das ändert sich auch irgendwie die ganze Zeit, aber auch nie, dass dir das erklärt wird, einfach so, wie es im Film gerade passt. Und was mich richtig genervt hat, ist, du siehst ja, wie Dark und Orion um die Erde fliegen und sie sozusagen zur Nacht werden lassen.
Ja.
Und das ist aus dem Weltall gefilmt und du siehst die gesamte Erde. Und,
ach so,
okay. Und die fliegen mit so einem Tempo, dass die gefühlt in 10 Sekunden rum wären. Und das nervt mich, weil der Film ja aktiv thematisiert, wie lange es dauern würde, bis er jetzt wieder zu Hause ist. Es ist ja Bestandteil der Handlung, wie lange dieser Prozess dauert. Und dass das dann einfach so dann wird die Erde so aus dem Weltall gezeigt und du siehst einfach, wie sie innerhalb von 3 Sekunden die Hälfte der Erde, und das ergibt einfach keinen Sinn. Und dann noch schlimmer, siehst du im gleichen Bild, du siehst sie links und rechts kommt aber schon direkt hinter ihnen, also Day. Das Light wirkt so, also Light oder wie der heißt. Ja. Das wirkt einfach so, als ob das 10 Sekunden später wieder hell wird. Und das ist so komisch einfach gewesen. Das hat mich so rausgerissen, weil ich mir einfach dachte, das ist so ein Basic-Fehler, der einfach weird ist, dass der passiert, wenn ihr das selber thematisiert. Und die Szene hat auch nichts hinzugefügt. Also,
ja.
Und da gab es so 2, 3 Momente, wo ich so Sachen hatte, wo ich mir dachte, so, das ergibt gerade einfach keinen Sinn. So, keine Ahnung. Das finde ich echt schade. Also finde ich dann schon schade bei so einem Film.
Ja, voll, wenn man die Konzepte halt so umsetzt, dann muss man vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Zeitlichkeit spielen. Das kann man ja auch animationstechnisch irgendwie machen, visuell.
Ja, ja, stell dir mal vor, du guckst so Inside Out und dann erzählt er dir so, der erzählt dir so, ja, okay, das ist ein Tag bei uns und wenn's, du siehst auch, wenn sie schläft, weil es dann dunkel wird, dass das so, ne, dass sich das so spiegelt.
Mhm.
Sozusagen, dass die Tage in dem Körper und außerhalb des, also die echte Zeit dann sozusagen gleichzeitig laufen. Und dann würdest du auf einmal Inside aussehen und dann sind die da so in ihrem Abenteuer und du hast das Gefühl, es vergeht ein Tag und auf einmal ist einfach das Mädchen irgendwie so 8 Jahre älter. Das ergibt ja gar keinen Sinn, hä? Ihr habt das doch sogar extra thematisiert, dass das sich, also es passt ja einfach nicht. Und das ist einfach sowas, wo ich sage, das finde ich dann schon irgendwie schade.
Kein schlechter Film, aber einer, der ein bisschen enttäuscht hat, würde ich schon fast sagen. Der sein Potenzial nicht voll und ganz ausreizt.
Ja, aber der gleichzeitig auch überrascht hat. Weil er war dann, dadurch, dass er auf Netflix gelandet ist, dachte man irgendwie, ja, der wird absolut mittelmäßig. Und dafür fand ich den dann schon.
Ja, wobei Netflix cool hat schon coole Animationsfilme. Das kann Netflix.
Ja, ja, aber die coolen Animationsfilme von Netflix sind auch reine Netflix-Animationsfilme und jetzt nicht.
Ach so, mein
DreamWorks ist ja schon ein Kinostudio normalerweise.
Ja, ja, das schon.
Und deswegen dachte ich so, okay, die haben da irgendeinen Schund abgeladen und dafür fand ich den dann schon gut. Aber dann fand ich den im Film so gut, dass ich mir mehr erhofft hatte und war dann im Endeffekt dann doch irgendwie enttäuscht. Aufgrund der im Film selbst geweckten Erwartungen und ja, anyways, Kung Fu Panda 4.
Was hast du denn dabei erwartet? Er hatte diese Überleitung.
Kung Fu Panda 4. Ich habe mir echt viel erwartet. Ich meine, ich glaube, ich habe auch in meinem Jahresvorschau erwähnt, da war der, glaube ich, auch drin.
Ah, echt?
Weil ich mag die Reihe echt gerne. Und
ja, ja.
Die haben ja auch mal gesagt, dass die am Anfang an ein Konzept hatten für 6 Filme. Das haben die schon ganz früh gesagt. Also das war
ja
schon ganz,
ganz
früh
das
klar.
Das hast du, glaube ich, schon öfters bei DreamWorks gesagt.
Und wenn man dann halt auch, ich meine, wir haben jetzt auch in der Reihe hier ja auch die Kung-Fu-Panda-Teile noch mal gerewatcht. Und ich fand jetzt auch gerade Teil 2 und 3 noch mal Ecken besser, als ich es beim ersten Mal hatte. Und habe die Reihe schon richtig lieben gelernt. Und vor allem fand ich, die Reihe hatte immer was zu erzählen und hatte irgendwie was, wo du hast verstanden, warum sie eine Fortsetzung gemacht haben. So ein bisschen wie bei Toy Story, wo du auch das Gefühl hast, so du checkst, warum sie weitere Teile machen. Und ich finde, irgendwie hat das für mich irgendwie auch versprochen, gerade mit diesem, ey, wir hatten am Anfang an eine Vision für 6 Teile, war ich so, oh, okay, krass, cool. So, jetzt hat es.
Ja, und ich meine, die bauen auch aufeinander auf, finde ich, der zweite und der dritte Teil. Mehr oder weniger.
Ja, irgendwie ja sogar auch der erste, der zweite. Also
ja, ja, ja wirklich, das meine ich mit zweiter.
Ja, ja, quasi. Du hast ja wirklich eine richtige schöne Entwicklung so und du hast das Gefühl, jeder Teil nimmt sich was Neuem an so und ich habe irgendwie.
Aber ich fand auch schon den dritten Teil fast schon, der hätte auch als Abschluss passen können.
Ja,
und ich
voll.
Meine, wenn man sich auch von den Zeitabschnitten ja, so herschaut, der vierte Teil kommt jetzt, glaube ich, 8 Jahre später oder
ja,
so.
Ja, genau.
Aber worum geht's eigentlich?
Nee, aber ganz kurz, aber gerade weil du das sagst, weil. Gerade nämlich gerade aus diesem, hey, das sind 8 Jahre.
Ja.
Und sie haben trotzdem gesagt, sie hat am Anfang an die Vision. Ich finde, das schürt schon die Erwartung von, ja, okay, die haben sich was Cooles überlegt. Ich bin echt gespannt, was die noch zu erzählen haben. Was haben sie zu erzählen? Poe ist mittlerweile der Dragon Warrior geworden, aber irgendwie darf er es nicht mehr sein, warum auch immer, und soll jetzt zum Spiritual Leader des Valley of Peace werden. Also soll er einen Nachfolger finden, worauf er aber gar keinen Bock hat, weil er will einfach nur so Dragon Warrior-Dinger machen. Und dann taucht aber auf einmal ein Villain auf und auch wenn anscheinend Master Shifu der Meinung ist, er dürfte jetzt nicht mehr diesen Villain bekämpfen, weil scheiß auf alle, die darunter leiden, er soll halt endlich Spiritual Leader werden, Werner soll das machen, ja, reist er dann halt durchs Land und geht diesmal auch weiter in die Ferne in Bereiche, wo er unbekannt ist, um dort für jetzt nämlich auch für Frieden zu sorgen und dafür gegen ein Chamäleon zu kämpfen. Begleitet wird er dieses Mal nicht von den Furious Five, die wurden einfach mal kurzerhand aus dem Film geschrieben. Oder zumindest auf die Post-Credit-Scene verschmerzt.
Ja. Aber selbst da haben sie keine Sprechrolle, sondern sind nur da.
Die mangelnden Sprechrollen sind generell so ein Punkt. Und er hat an der Seite eine Diebin, eine, weiß nicht, Fuchs oder Wolf.
Ja, Fuchs.
Oh, ist irgendwie weird, das grau ist, dass sie grau ist.
Ist mit halt dem, asiatisch.
Ja, stimmt. Jen, glaube ich. Mhm. Gesprochen von Awkwafina. Ist genau die Figur, die man bei Awkwafina erwartet. Und ja, das ist der Film. Und seine Dads verfolgen ihn.
Jetzt haben wir zwei Filme in einer Folge mit Awkwafina in der Sprechrolle. The Bad Guys spricht sie ja die Tarantula.
Oh, da spricht sie aber tatsächlich okay.
Ja, sie da spricht das,
sie spricht das hier auch gut. Sie spricht das hier gut. Ja, sie spricht das hier gut. Sie kann nichts dafür. So.
Ja.
Der Film ist unterhaltsam. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also man hat auf jeden Fall eine gute Zeit mit ihm so.
Ja, also ich finde, er ist kurzweilig und ich finde es lustig. Also wir haben den, glaube ich, vor ein paar Tagen gerade erst zusammen gesehen und wir haben den schon gefühlt alles dazu gesagt, was wir auch im Podcast vermutlich sagen werden.
Ja.
Von daher, ich finde einfach, dass der Charme und Witz, den einfach Poe und die Kung Fu Panda Reihe mit sich bringt, über eine Mittelmäßigkeit hinwegschauen kann.
Ich würde sogar fast sagen,
über eine schlechte.
Ja, ich finde Mittelmäßigkeit, ich finde, der kommt dadurch auf Mittelmäßigkeit, auf eine höhere Mittelmäßigkeit.
Ja, ja.
Weil sonst wäre der schon.
Aber ich finde ganz ehrlich, also es ist immer so die Frage, wie schaust du dir diesen Film an? Weil als Fortsetzung der Kung-Fu-Panda-Reihe, die ja so gut war bislang, ist halt extrem enttäuschend. Ich glaube, wenn du ihn ausklammern würdest, dann ist er halt so mittelmäßig. Punkt.
Ja, aber der hat halt nichts zu erzählen.
Ja, eben.
Und ich glaube, auch wenn der nämlich nicht diesen Charme hätte, den du gerade aufgrund der Nostalgie verspürst, dann würden ja auch viele der Witze oder viele der Anspielungen nicht funktionieren. Ja. Und dann wäre das wirklich ein absolutes Trauerspiel.
Aber wo wir schon bei Nostalgie sind, also da frage ich mich so, ist es nicht schon ein bisschen zu früh für Nostalgie? Weil ich habe so das Gefühl, das fühlt sich teilweise auch wie so ein Legacy-Sequel an. Weißt du, so wie Star Wars, wenn die nochmal zurückkommen mit einer neuen Trilogie, weil ja quasi Poe jetzt einen Nachfolger sucht und so weiter. Und ich sag's jetzt mal so, also ganz wichtig, generell bei der Kung-Fu-Panda-Reihe waren ja die Antagonisten. Jetzt haben wir das Chamäleon, das theoretisch eigentlich ein ganz cooles Konzept hat, im Sinne von, oh, es kann sich in alle möglichen anderen Menschen, wollte ich sagen, aber Tiere verwandeln, Personas quasi im Kung-Fu-Panda-Universum. Aber zum einen wird dadurch nur so eine Nostalgieschiene gefahren. Mhm. Und Viola Davis spricht zwar gut, ich finde, Viola Davis als Antagonistin funktioniert eigentlich auch immer gut, aber gerade bei Animationen kommt es natürlich nicht nur auf die Voice Actors an. Und da ist halt, keine Ahnung, ich finde das Chamäleon super langweilig und dementsprechend auch sehr, sehr enttäuschend.
Ja, ich muss auch sagen, selbst die Nostalgie-Schiene, die da gefahren wird, auch damit wird nicht so richtig was gemacht. Also ich meine, du hast dann so Figuren wie Tai Lung, die irgendwie außer ein, zwei Voice-Lines und dann wird die einfach irgendwo in den Käfig gesperrt und Ende.
Also bei dem habe ich mir wirklich so gefühlt, der ist nur dabei, weil er halt ein Meme mittlerweile geworden ist. Ne? Dieses
und die beiden anderen, Lord Shen und Kai, haben ja nicht mal mehr Sprechrollen.
Also die wirken wirklich so wie bestellt und nicht abgeholt. Die sind einfach nur da so, die kommen so und
random.
Schauen einfach nur so hin und werden dann abgeleckt und weggesperrt.
Das ist so
what
weird.
The fuck? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja totaler Lord Shen-Fan, Fanboy Nummer 1. Und also dem wird da wirklich nicht gerecht getan.
Das tut schon weh.
Das tut weh.
Ja. Und man weiß halt, das liegt halt nur daran, dass sie wahrscheinlich den Voice-Actor nicht bekommen haben, weil es zu teuer gewesen wäre.
Gary Oldman.
Für zwei Sätzen den irgendwie dabei. Und das ist dann einfach irgendwie am Ende schade. Und ich finde auch generell, das Chamäleon hat nicht ansatzweise die Ausstrahlung, die die anderen Villains hatten. Und ich meine, selbst gegenüber einem Kai, finde ich, sieht es tatsächlich sehr blass aus.
Ja. Kai hatte zumindest einen coolen Score.
Ja. Oh, der Score war so geil.
Ja, eben.
Und dann kommt halt hinzu, dass auch animationstechnisch ist das hier ein bisschen Ruby Gilmon 2.0. Das sieht gut aus, das ist gut animiert, aber eine künstlerische Vision oder irgendwas Besonderes ist mittlerweile auch nicht mehr da.
Und das ist so schade. Also das Einzige, was man irgendwie hat, sind dieses Paintbrush-ähnliche Übergänge, wenn, keine Ahnung, Poe und der Fuchs sich irgendwie in der Gefahr anschauen und dann ist nochmal ein Close-Up von den beiden, dass sie sagen, let's go. Aber das war's im Prinzip. Weil ansonsten, was ja eben das Besondere auch bei der Kung-Fu-Panda-Reihe war, zumindest als animationstechnisch, visuell, ist halt, dass sie immer so eine Leitfarbe hatten.
Ja.
Erster gelb, der zweite dann ganz rot und der dritte dann wieder grün. Und die alle irgendwie auch so eine Bedeutung inne hatten. Und jetzt dieser Kung-Fu Panda 4, also man kann vielleicht sagen, es ist jetzt noch blau-türkis irgendwo da mit dabei. Aber ich finde, sowohl habe ich da jetzt nicht eine Bedeutung abgeleitet und es ist auch nicht so prägnant. Es ist nicht so primär irgendwie da vertreten.
Ja, das stimmt leider so. Und dann bleibt irgendwie auch am Ende nicht mehr so ganz viel so, ne? Also dann bleibt irgendwie so, was ist das, was der Film irgendwie kann? Der hat weiterhin, der ist witzig, weil Jack Black natürlich auch einfach per se schon lustig ist. Und der hat einfach ein gutes Pacing in seinen Dialogen, weswegen es einfach ganz witzig ist. Die Dads funktionieren weiterhin, die haben auch im dritten schon funktioniert. Mhm. Aber machen die hier groß was anderes als im dritten? Auch nicht so richtig so. Und
ich meine, Poe hat auch wieder die gleiche Charakterentwicklung quasi, die er in jedem Teil gefühlt auch hat. Und das Ding ist, das kann man auch den vorherigen Filmen ein bisschen vorwerfen, aber da ist es gerade so, dass halt auch diese Geschichte oder dieser Wandel, der dann doch immer einzigartig ist oder spezifisch auf den Film, dass der da auch irgendwie so abgetan wird. Eine Szene, ich finde, das ist eigentlich ganz gut, wie man den Film, oder ein Quote, ein Zitat aus dem Film, du veränderst dich zwar, aber du veränderst nur dein Äußeres und du solltest eigentlich dein Inneres irgendwie verändern. Das ist quasi ein Vorwurf, der mal im Film gemacht wird und genau den Vorwurf könnte man eigentlich dem Film an sich auch machen.
Und was ich noch ganz kurz zu den Dads sagen wollte, damit war ich noch nicht fertig. Ich finde nämlich, die werden eingesetzt, die haben halt weiterhin großartige Szenen. Also es gibt wirklich Szenen, wo die beiden unfassbar lustig sind. Aber die wissen irgendwie auch gar nicht, was die mit denen eigentlich machen wollen. Weil dann tauchen die auf einmal einfach in so einer hanebüchenden Situation auf, wo du denkst so, wie kommen die hier gerade hin? Das ergibt gar keinen Sinn.
Ja,
und dann sind die auf einmal wieder weg. Also dann treffen die auf Poe wieder. Und dann sind die auf einmal aber wieder rausgeschrieben, weil irgendwie so richtig kann man mit denen nichts anfangen. Und dann sitzen die da irgendwo und schlürfen Cocktails und gucken zu, weil du einfach merkst, die wissen nicht, was sie mit diesen Figuren eigentlich machen sollen.
Ja, die hätte das Narrativ auch nicht so wirklich gebraucht an diesem Punkt.
Und
die sind halt nur Comic Relief quasi.
Ja, und das ist einfach auch schade, weil mit denen irgendwie nichts gemacht wird. Und am Ende ist dann tatsächlich, dass ich fast sagen würde, gerade wenn es um die Figuren geht, Poe mal ausgeklammert, weil wie du schon gesagt hast, er ist immer noch der Sympathieträger. Aber er ist in dem Film auch, er durchläuft nichts oder sowas. Trotzdem ist er immer noch eine gute Figur.
Mhm.
Aber mit ihr wird halt nichts gemacht. Aber ich fand tatsächlich dann am Ende Jen tatsächlich mit die interessanteste Figur.
Ist halt die größte Figur, die auch eine Tiefe bekommt.
Die irgendwie zumindest was hat, wo du denkst, das zieht mich durch den Film, dass ich irgendwie dabei bleibe und interessiert bin, was sie mitmachen. Auch wenn sie am Ende nur das machen, was man eh erwartet. Aber trotzdem ist da irgendwie was bei, wo ich sage, ja, das ist ganz nett und interessant so. Und
voll. Was ich aber zumindest beim Film gut finde, beziehungsweise das auch mit den Witzen und so einhergeht, sind Randfiguren, die jetzt gar nicht mal so wichtig sind. Ich finde, wie die Designs sind, wie sie gesprochen sind und was für, sie haben schon so einen eigenen Charme. Also zum Beispiel auch die Figur von Ki-Hui Kwan,
das
Gürteltier. Oder ich finde auch diesen Seefahrer, sage ich jetzt mal, den Captain, den fand ich irgendwie auch ganz charmant. Oder war das ein Schwein in der Kneipe?
Ja, so ein Wildschwein.
Ein Wildschwein, sowas in die Richtung. Also wirklich so Randfiguren, die sind irgendwie unterhaltsam.
Ja. Abschließend möchte ich noch sagen, ich habe das Gefühl, sie hätten zwei Sachen anders machen müssen und dann hätte das funktionieren können. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht getan haben. Weil ich finde, gerade im Animationsfilm bist du ja auch, also du kannst ja auch mehr Zeit verstreichen lassen zwischen Teilen.
Mhm.
Weil du musst ja nicht das Altern der Schauspielenden irgendwie abbilden, sondern du kannst ja ziemlich frei sein. Und ich hätte mir entweder gewünscht, dass A passiert, dass Poe irgendwie in einem Kampf verletzt wird und sozusagen aufgrund der Verletzung nicht mehr diese Dragon Warrior-Rolle einnehmen kann, dass das irgendwie der Grund ist, dass irgendwas passiert mit ihm. Oder warum der Film nicht einfach zu einer Zeit spielt, wo er wirklich alt geworden ist, also älter geworden ist. Warum hat er nicht einfach mehr Felllänge im Bart und dann hast du einfach.
Ja, ich dachte, das wollte ich gerade sagen, wenn er einen Bart hat.
Ja.
Das kann ich mir gut bei Poe vorstellen.
Und dann würde ja alles sich verschieben. Du hättest dann wäre interessant, okay, was ist mit den anderen? Vielleicht sind die Furious Five nicht mehr alle aktiv. Was ist mit Master Shifu, der vielleicht dann noch mehr in die Oogway-Rolle reinrutscht und wirklich so am Ende seines Lebens steht? Du hast die Väter vielleicht, die auf einmal auch anders sind, weil vielleicht der Vater seinen Nudelladen nicht mehr führt oder irgendwie auch da ihm geholfen wird. Du hättest einfach so viele Dynamiken, die einfach interessant wären. Du hättest indirekt, würdest du bei Poe so viel erzählen, was passiert ist zwischen den Filmen, was du dir selber zusammensetzt, was irgendwie auch charmant damit einhergehen würde, dass 8 Jahre vergangen sind und du wirklich das Gefühl hast, diese Reihe durfte sich mal setteln und setzen und jetzt kommst du neu dazu und du denkst, oh krass, er ist alt geworden und okay und sowas. Und dann ergibt es nämlich auch Sinn, dass der auf dieses, hey, du musst jetzt deinen Nachfolger finden und spiritual leader, weil du denkst einfach so, Digga, der Typ ist topfit, der hat gerade erst angefangen, warum soll er das nicht mehr machen dürfen? Das ergibt gar keinen Sinn. Und ja. Ich finde, sowas fehlt im Film und das hat sowas wie Cars tatsächlich mit Cars 3, so blöd es klingt, tatsächlich besser gemacht, auch wenn der Film nicht unbedingt gut ist, aber der hat zumindest gewusst, was er ändern muss, damit Figurenentwicklungen irgendwo oder Filmlegitimationen irgendwo da sind und ich finde, der Film ergibt einfach keinen Sinn.
Ja.
Und das ist echt schade.
Fazit. So. Aber ja, läuft momentan im Kino, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt.
Ja. Kommen wir.
Ist das unser Abschluss? Unser letzter Film für die Reise.
Das war unser letzter Film und jetzt gehen wir rein in unsere Kategorien, die wir uns überlegt haben. Gehen wir von den unteren, also ich würde die Reihenfolge vorgeben, aber gehen wir zum Bestfilm hin oder gehen wir vom Bestfilm weg?
Wie du magst.
Dann gehen wir fangen wir unten an.
Okay.
Also wir gehen an,
zum Film, besten Film hin.
Genau, wir fangen an mit Biggest Disappointment. Wir haben es uns so überlegt, dass jeder hat für sich immer aufgeschrieben, welche 5 er nominieren würde. Und dann hat jeder natürlich auch einen gewinnenden ausgewiesen.
Oh, das ist schon die erste Kategorie, wo ich mir nicht ganz sicher bin.
Und wir haben, außer bei einer Kategorie, da haben wir nur 3 Nominierte, weil es einfach sonst keinen Sinn ergibt.
Ja.
Aber wir fangen mal an bei Biggest Disappointment, also der Film, der uns am meisten enttäuscht hat. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal abwechselnd. Und wäre es okay, wenn ich einfach mal anfange?
Ja, mach doch.
Ich hätte da als Nominierte.
Ich bin gerade mega passiv aggressiv. Mach doch.
Ich hätte da als Nominierte How to Train Your Dragon 2, Kung Fu Panda 4,
ja.
Madagaskar 3.
Ja.
Da ist übrigens Madagaskar 1 jetzt gerade ganz frisch rausgeflogen. Shrek, der 3. Und Sindbad, Legend of the Seven Seas. Und ich für meinen Teil würde hier den Preis für die größte filmische Enttäuschung auch unkonkurriert an Shrek the Third geben.
Ja, das habe ich mir bei dir eigentlich gedacht.
Wie sieht das bei dir aus?
Bei mir ist es ein bisschen anders, aber ähnlich, weil ich habe How to Train Your Dragon 3 dabei, aber das haben wir auch schon in unserer Podcast-Folge besprochen.
Kung Fu Panda 2.
Kung Fu Panda 4 habe ich auch dabei. Bei mir ist tatsächlich auch Orient and the Dark.
Oh, okay.
Auf der Liste, weil ich mir da mehr erwartet habe. Ebenfalls Puss in Boots, aber der erste Teil. Liegt aber auch daran, dass ich den zweiten Teil zuerst gesehen habe und dann den ersten Teil und dann halt auch natürlich ein bisschen enttäuscht war. Und Shrek Nummer 3 ist da bei meine fünfte Nominierung. Hast du schon gesagt, wer?
Ich habe gesagt, dass bei mir Shrek the Third gewonnen hätte.
Bei mir hätte jetzt tatsächlich. Also man muss sie immer anders irgendwie bewerten, ist natürlich alles sehr subjektiv. Ich glaube, schlussendlich ist Kung Fu Panda 4.
Oh, krass.
Weil ich Shrek 3 nicht ganz so schlimm fand, beziehungsweise ich halt schon wusste, dass du zum Beispiel überhaupt nichts nicht magst. Und bei mir wäre noch Orient and the Dark eigentlich ganz vorne dabei. Weil
also Disappointment kann man bei dir sagen, ist auch definitiv geschuldet, wie neu die Filme sind.
Ja, es sind da gerade 2 aktuelle. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass die dann halt noch nicht so einen guten Letterbox-Durchschnitt oder sowas haben oder nicht so krasse Kritiken, an denen man dann die Erwartungshaltung entsprechend anpassen könnte.
Ja, das kann tatsächlich gut sein, ja.
Dann gehen wir rüber zu quasi der Kontra-Kategorie, nämlich dem Biggest Surprises. Da habe ich nämlich unter anderem nominiert Abominable. Dann auch noch Captain Underpants, The First Epic Movie, von dem ich wirklich überrascht war, dass ich den mochte. Ebenfalls Shark Tale, The Bad Guys und The Croods, A New Age.
Okay.
Und auszeichnen, also Nummer 1 würde ich tatsächlich jetzt den letzten The Croods, A New Age.
Eine sehr schöne Wahl, wie ich finde.
Ja.
Weil der ist auch noch mal auf einer Meta-Ebene, weil der ist ja auch Überraschung im eigenen Franchise.
Ja, eben. Also
Okay, ich hatte bei Biggest Surprise ebenfalls Abominable. Dann habe ich noch Madagaskar, Escape to Africa.
Das ist der zweite, oder?
Der zweite, genau. Rise of the Guardians, The Bad Guys und ebenfalls The Croods, A New Age. Ich würde mein Biggest Surprise allerdings an Rise of the Guardians geben.
Ja.
Weil ich wirklich überrascht war, wie unfassbar gut ich diesen Film fand.
Das finde ich eine gute Wahl. Also ich hatte den nicht auf der Liste, weil ich den schon als Kind irgendwann mal im Kino schon gesehen habe. Und deswegen wusste ich halt, dass er fantastisch ist. Du kannst ruhig öfter auf mich hören. Und
Punkt. Ekelpaket. Okay, beste Filmtrilogie. Und das ist nämlich auch die Kategorie, in der wir nur 3 nominiert haben. Ja. Weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt
sonst wäre Trolls dabei.
Es gibt, glaube ich, sogar nur
5, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 4 gibt. Auf jeden Fall gibt es noch eine 5.
Ja, es gibt 5.
Welche? Okay. Ich habe die 3, die ich nominiert habe, sind How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda und Shrek, Shrek 2 und Shrek Forever Up. Das ist der 4. Teil. Ich habe den 3. ausgeklammert und dann ist das die Trilogie, die ich eingereicht habe. Mein Gewinner wäre Kung Fu Panda, weil Kung Fu Panda 4 ist kein Teil der Trilogie.
Ja.
Aber ich finde die Trilogie wirklich toll. Ich finde, für mich war es ein Zweikampf zwischen How to Train Your Dragon und Kung Fu Panda, weil ich finde, es ist für mich schon so eine beste Filmtrilogie. Geht es für mich auch viel darum, was ist die Overall-Geschichte so.
Mhm.
Und da finde ich zwar How to Train Your Dragon irgendwie ähnlich gut.
Ja.
Aber ich mag irgendwie, wie Kung Fu Panda dann doch noch mal mehr eigene Ansätze pro Film hat. So. Ich glaube mir, wenn ich Teil 4 hätte dazu gezählt, hätte ich jetzt gesagt, How to Train Your Dragon ist die rundere Geschichte, definitiv. Aber
ja, aber Kung Fu Panda 4 ist so ein Anhängsel.
Ja.
So wie
Shrek 3.
Genau, bei mir ist es eben, ich finde das fies, dass du Shrek 3 einfach ausgeklammert hast.
Shrek 4 hat selber Shrek 3 ausgeklammert.
Ja, aber es ist trotzdem da. Man hat trotzdem Geld mitgemacht und Leute haben ihn gesehen. Ich habe auf jeden Fall, ähnlich wie bei dir, How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda, aber statt Shrek habe ich tatsächlich Madagaskar draufgepackt. Weil ich generell, glaube ich, einfach bei mir das nochmal mehr Nostalgiefaktor ist, weil ich den ersten und zweiten Teil extrem oft gesehen habe und auch gehört, als Hörbuch quasi. Aber ganz ähnlich wie bei dir geht meine schlussendliche Wahl auf Kung Fu Panda. Weil ich finde, da man auch noch mal mehr merkt, beziehungsweise ich finde, den letzten Teil von Kung Fu Panda ist so ein perfekter Abschluss. Selbst wenn ich den 3. Kung Fu Panda Teil gar nicht als den besten Film der Trilogie bezeichnen würde, finde ich einfach, dass das Finale in Kung Fu Panda 3 phänomenal gut ist und auch einen Kreis eigentlich schließt.
Oh ja, das stimmt
schon. Der eigentlich geschlossen gehört. Sein sollte.
Ja. Meinst du, Kung Fu Panda ist jetzt so ein bisschen das, was Star Wars ist, dass man jetzt anfängt, von der OG-Trilogie zu sprechen?
Ja, maybe. Ich meine, die Reihe hat, glaube ich, schon viele Fans, aber das sind, glaube ich, noch eher jüngere Leute, die halt auch damit aufgewachsen sind. Ja.
Kommen wir zu Most Rewatchable Movie.
Da werde ich gleich dran, ne? Die Nominierung machen.
Also, Rewatchable,
sag mal,
natürlich,
wie du das meinst.
Natürlich ist damit gemeint, welcher Film, den man sich so jederzeit anschauen könnte. Also jetzt nicht, wo man jedes Mal das Gefühl hätte, so wow, ich muss den öfter sehen, um mehr zu checken, sondern einfach so, ey, ich könnte mir den jederzeit anmachen. Das ist so ein richtiger Film, den kann man immer wieder einfach wegschauen. Und das ist so die Kategorie gewesen, die wir uns da überlegt haben.
Dementsprechend, da sind halt auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, dämliche Filme bei mir zumindest auch mitunter drauf, wo man sich halt auch denkt, könnte ich mitten in der Nacht anmachen und hätte eine gute Zeit, vielleicht auch unter irgendeinem Einfluss. unter anderem habe ich da nämlich jetzt Flushed Away, den ich extra nochmal für das Finale nachgeholt habe.
Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz lobend erwähnen.
Ach ja, stimmt.
Du warst wirklich noch fleißig. Du bist ja später eingestiegen. Du hast
ab
sozusagen
der Mitte oder sowas, oder?
Ja, du hast
4 oder so.
Ich glaube, du hast irgendwie irgendwas zwischen 12 und 18 Filmen verpasst eigentlich und hast dich jetzt hingesetzt und hast die ganz, ganz fleißig noch einige davon nachgeholt. Natürlich nicht alle.
Nee, gar nicht.
Aber schon war es noch fleißig und das möchte ich wirklich auch mal lobend an der Stelle erwähnen.
Danke.
Weil mir immer nachgewiesen wird, dass nachgesagt wird, dass ich immer nur böse sei.
Ja, ich bin gerade so gerührt.
Ah ja, okay, sorry. Fang noch mal neu an mit deinen Nominierungen.
Ja, so was Schönes hast du noch näher zu mir gesagt. Most Rewatchable Movies, Flushed Away, Aardman-Film mit Stop-Motion. Habe ich auch noch mal eher den Film gewählt als wie Chicken Run oder sowas, weil Chicken Run noch mal eine härtere Thematik hat.
Absolut, guter Call.
Aber was ich auch noch dabei habe, ist eben Madagaskar, gerade der erste Film. Dann habe ich noch Over the Hedge, ab durch die Hecke. Ebenfalls Shark Tale und zu guter Letzt noch The Bad Guys. Und das Ding ist, ab durch die Hecke habe ich extrem oft irgendwie so in Einkaufszentren oder so geschaut, weil da anscheinend immer so ein Fernseher lief, wo Kinder dann halt, während die Eltern irgendwas eingekauft haben, den schauen konnten. Schlussendlich, wie gesagt, schon Nostalgiefaktor ist bei mir aber da Madagaskar auf der Platz 1. Weil ich den einfach extrem oft gesehen habe und gehört habe, eigentlich mehr. Ich habe ein Hörbuch von ihm gehört.
Na, okay.
Das habe ich gerade eben schon gesagt.
Ja, man
ich bin Plattenspieler.
Man darf sich auch öfter mal wiederholen.
Plattenspieler.
Ich habe bei Most Rewatchable Movies Abominable.
Ja.
Rise of the Guardians, Shark Tale, weil Shark Tale ist so ein Albtraum, den kann man definitiv immer wieder schauen, The Bad Guys und Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit. Weil ich finde, Wallace and Gromit ist einfach so, die sind so ein Vibe, das geht immer. Und das wäre auch mit einer meiner Favoriten gewesen. Ich habe mich trotzdem letzten Endes dafür entschieden, hier mit Abominable zu gehen. Weil ich glaube, die Mischung aus so Abenteuerfilme kicken bei mir irgendwie, der ist trotzdem witzig. Und der hat Musik. Und ich finde, das sind einfach so Sachen, so ich könnte mir das einfach.
Die anderen haben übrigens keine Musik, sind alles Stummfilme.
Alles Stummfilme. Dann geht's weiter mit Most Fucked Up Concept.
Und das ist auch so eine Kategorie, die kann man bei DreamWorks-Filmen sehr gut machen.
Ja, die irgendwie. Geht auch nur bei DreamWorks-Filmen. Ja,
eben.
Einfach ein Filmkonzept, wo du dir denkst, wenn du es hörst, WTF, wer kommt auf sowas? ich habe nominiert, natürlich B-Movie, ein Film über Bienen, die sich gegen die Menschen auflehnen und eine Romanze zwischen Mensch und Frau. Dann Captain Underpants, the first epic movie, der Comicfilm, wo einfach ein Rektor die ganze Zeit in Unterhose rumrennt.
Ja.
Megamind, einfach weil er so verkopft ist und einfach ein Villain, der auf einmal tut so, als ob er gut ist, weil er einen anderen Villain ausbilden will, damit er den dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ganz weird auf jeden Fall.
Jetzt ist er aber fast schon intellektuell, finde ich hier.
Ja.
Ja.
Dann The Boss Baby, weil
ach so, okay.
Ein Baby, was eine Familie hiked und dann irgendwie versucht, dort weirden Baby-Stuff zu machen. Und natürlich Turbo, weil was gibt es mehr Abgefuckteres als eine Schnecke, die in einen Motor fällt, mit Nitroglycerin vollgeladen wird und dann am Nesca-Rennen teilnimmt. Und das ist natürlich auch der Gewinner. Also Turbo.
Turbo?
Turbo ist auf jeden Fall der Gewinner. Also alles an diesem Film schreit danach, hier vorne zu sein.
Interesting. Also ich habe eigentlich ganz ähnliche Picks, unter anderem B-Movie. Auch The Boss Baby, einfach weil ich, ist ein Baby in einem Anzug, gesprochen von Alec Baldwin, also Punkt. Eigentlich mehr muss man dazu nicht sagen. Ich habe aber auch noch Shark Tale mit dabei, wobei ich das Konzept an sich gar nicht mal so unüblich finde, aber wie es einfach umgesetzt ist, und da meine ich gerade die Gesichter der Voice Actor, die halt wirklich einfach auf die Fische gepackt wurden.
Shark Tale kann man in dieser Kategorie auf gar keinen Fall eine Nominierung widersprechen.
Ja.
Es gibt genug Ansätze.
Was ich auch noch mit dabei habe, ist Trolls. Weil ich meine, es sind eigentlich kleine schon. Trolls mit bunten Haaren, die ganze Zeit Popsongs singen. Die haben zwar ein Franchise quasi als Marke in den 80ern oder sowas, aber es ist trotzdem fucked up so.
Ehrlicherweise habe ich die irgendwie ein bisschen vergessen. Die hätten ja auf jeden Fall reingehört.
Ja. Und dann habe ich eben auch noch Turbo, wie du eben auch schon gemeint hast. Für mich, wie gesagt, wenn es um die Umsetzung geht, dann hätte ich, glaube ich, tatsächlich Shark Tale auf der 1, aber ich habe schlussendlich ausgezeichnet B-Movie.
Ah, finde ich aber schön. Das wäre bei mir wahrscheinlich auch Platz 2 gewesen. Ja,
sehr gut.
Ich habe nämlich gerade auch gedacht, ich hätte in der Kategorie vergessen zu markieren, wer gewinnt, weil man das am Handy tatsächlich nicht so gut sieht. Ich habe das einfach dick gedruckt bei Letterbox, aber das ist irgendwie.
Ja, ich habe es kursiv gemacht und das ist auch schwer zu erkennen.
Ich habe alle kursiv. Und kursiv dick ist sehr. Also, es hat gar nicht funktioniert. Ich war gerade so, oh Gott, habe ich es vergessen. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob ich jetzt Turbo oder B-Movie gebe. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich bei Turbo, dass es da doch dick ist. Gute Wahl auf jeden Fall.
Gute Augen.
danke.
Gehen wir über zur nächsten Kategorie, Worst Animation. Und da kommen wir eigentlich schon in unsere Worst und Best Dichotomie rein.
Die jetzt bleiben wird bis zum Ende.
Ja.
Ich freue mich allerdings tatsächlich mehr auf, also ich bin bisher, finde ich es eh cool, aber ich freue mich tatsächlich am meisten auf alles, was mit Figuren zu tun hat. Also da bin ich gleich sehr gespannt drauf.
Deswegen. Ich glaube auch, dass wir da ein paar Unterschiede haben werden.
Ja, okay, Worst Animation.
Worst Animation habe ich unter anderem, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, aber einfach nur einen Screenshot gesehen habe, Ads und den Trailer habe ich mir auch gegeben. Dann habe ich auch noch Megamind, weil ich glaube, den fand nur ich eher nicht so schön. Ebenfalls Ruby Gilman, Teenage Kraken, Shark Tale, auch wenn ich den Film sehr unterhaltsam finde, der muss auf diese Liste rauf. Und dann habe ich auch noch Spirit Untamed, weil es halt einfach aussieht wie Direct to TV, to TVT. Und ich finde es schwierig, das einzuschätzen, weil wenn es wirklich nur um die Ästhetik geht, wäre ich mit Ants gegangen. Aber das ist halt der Zeit geschuldet, weil das natürlich einer der ersten DreamWorks-Filme war. Dementsprechend, ich bin zwar immer noch nicht so ganz zufrieden, aber ich würde auf Spirit Untamed schlussendlich gehen.
Ja, okay.
Aber das ist halt auch wieder so ein, ist der im Kino gelaufen? Ist der fürs Kino ausgelegt? Eigentlich nicht. Trotzdem, DreamWorks hat ihn quasi als so die offizielle Hauptreihe eingegliedert, von daher. Ja,
total, ist auch okay.
Ja.
Kann man auch mal mit der schlechtesten Animation abstrafen. Ich habe nominiert Ants,
ja.
Mr. Peabody und Sherman, weil irgendwas an diesem Film finde ich einfach albtraumhaft.
Ja, ja, I get that.
Puss in Boots, der erste Teil natürlich, weil der ist einfach, der ist langweilig, grau und sieht aus wie ein absoluter Albtraum. Shark Tale und Spirit Untamed. Und ich würde hier mit Shark Tale gehen.
Okay.
Weil ich kann diesen Film, gerade wegen der Gesichter und vor allem, das ist ein Film, der ist auf mehreren Ebenen schlecht animiert. Du kannst in Szenen Stopp machen und kannst in die Hintergründe gucken und da passiert so viel weirdes Zeug in den Gesichtern von Figuren, wo du einfach das Gefühl hast, da ist jemand auf ein Mauspad eingepennt. Und das muss man einfach, also da führt für mich kein Weg dran vorbei.
Ich find's großartig.
Aber es ist unterhaltsam.
Ja, ja, eben.
Mache ich direkt weiter mit Best Animation. Also jetzt natürlich die schönsten Animationen. Und da habe ich nominiert Captain Underpants, The First Epic Movie mit der Spider-Verse-Optik. How to Train Your Dragon, The Hidden World, der dritte Teil, weil er einfach der bestanimierte von den dreien ist. Kung Fu Panda 2, wegen der wunderschönen roten Farbästhetik. Puss in Boots, The Last Wish. Und The Prince of Egypt, weil ich tatsächlich finde, dass der Prince of Egypt einige Bilder dabei hat. Ich denke gerade an die Mehrteilung am Ende, wo einfach, die sehen einfach aus wie Gemälde. Also es sieht wirklich, es ist einfach, das ist so für mich das Beispiel, ist vielleicht nicht mega gut animiert, aber da ist ein visuelles Verständnis dahinter und eine Vision dahinter, Bilder zu erzeugen, die irgendwie eine gewisse Größe haben. Ich bin aber hier letzten Endes mit Puss in Boots, The Last Wish gegangen.
Finde ich eine sehr gute Auswahl von dir. Ich kann nur sagen, was ich nicht dabei habe. Ich glaube, das geht schneller. Prince of Egypt habe ich nicht dabei. Stattdessen eben Captain Underpants, The First Epic Movie. Mache ich jetzt trotzdem nochmal chronologisch durch. Ich habe eben stattdessen Chicken Run, weil ich Stop Motion generell nochmal würdigen wollte. Und ich finde, dass Chicken Run nochmal besser ist als die anderen Aardman-Produktionen.
Fairer Punkt.
Und gerade quasi mit den Himmel quasi und den farbigen Himmeln fand ich das sehr schön. Ebenfalls How to Train Your Dragon 3, Kung Fu Panda 2 und Puss in Boots The Last Wish, also genau wie du. Und ich gehe auch mit Puss in Boots The Last Wish.
Und das zeigt doch schon, was dieser Film für eine unwahrscheinlich tolle Qualität hat.
Ja, wir sind uns mal einig. Hey!
Ist das vielleicht auch der Oppenheimer der heutigen Folge?
Der Oppenheimer.
ja, schon machen wir weiter mit Worst Villain.
Okay, ich habe da, ich finde.
Oh, du darfst anfangen. Jetzt wird's spannend. Geil.
Das finde ich eine übelst schwierige Kategorie, weil ich finde, DreamWorks hat sehr viele Villains, wo du so sagst.
Ja.
Ja. Also sind jetzt nicht so extrem schlecht, dass sie dich übelst nerven, aber auch, wo du nur so. Ja.
Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich ganz happy mit meiner Zusammenstellung.
Echt?
Ja.
Echt nicht. Dann mache ich mal, lege ich vor. Ich habe da unter
anderem. Wir werden Überschneidungen haben.
Chelsea Van Der Sea. Von Ruby Gilman, Teenage Kraken, eben die Ariel. Ich habe auch noch Humpty Dumpty von Puss in Boots, weil der einfach zum Ende in irgendwelche plötzlichen Wandlungen macht, die von und hinten keinen Sinn ergeben und trotzdem vorhersehbar sind. Auch habe ich The Chameleon, ich glaube aus Kung Fu Panda 4, da haben wir, glaube ich, schon genug zugesagt. Ebenfalls, wen ich nicht mochte, ist Titan aus Megamind. Und da haben auch gesprochen von Jonah Hill, vielleicht liegt es daran. Und zu guter Letzt ein Duo, Velvet and Veneer aus Trolls Band Together.
Oh.
Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch bei dem Film ein bisschen zurückgehalten, weil, wie gesagt, ich finde es schwierig. Ich würde aber tatsächlich die beiden als Worst Villain nehmen, weil ich mir nicht erklären konnte, warum die auf einmal da sind. Also die sehen ja komplett anders aus wie die Bergens und wie die Trolls. Und die haben irgendwie gefühlt überhaupt gar nichts damit zu tun. Sie sind einfach da, sehen hässlich clean aus und haben auch eine lame Dynamik. Ja, Punkt.
Wir haben tatsächlich drei Übereinstimmungen.
Ja, das ist ja mal was.
Ich habe auch nominiert Chelsea Fundersee aus Ruby Girl and Teenage Dragon.
Ja.
Neu ist bei mir noch drin Dr. Armstrong aus The Boss Baby Family Business.
Okay.
Du Jeff mochtest Goldblum, den ein bisschen mehr, ich mochte ihn gar nicht. Auch nominiert, und das ist tatsächlich ein ziemlich großer Villain auch, ist Drago Bloodfist aus How to Train Your Dragon 2.
Hm.
Ich war von dem tatsächlich sehr enttäuscht. Da spielt auch definitiv mehr Enttäuschung auf jeden Fall auch rein. Dann Humpty Dumpty aus Puss in Boots und The Chameleon aus Kung Fu Panda 4. Und ich würde den Preis natürlich an unser allerliebstes Spiegelei vergeben, an Humpty Dumpty. Weil was das einfach so eine Scheißfigur ist.
Wait, Film. Hast du Puss in Boots jetzt schon zwei Auszeichnungen gegeben?
Ich habe Puss in Boots schon
dem ersten Teil. Was war die Worst Animation bei dir nochmal?
Nee, das war, Worst Animation bei mir war Shark Tale.
Ah, ja.
Er hat einige Nominierungen bekommen, aber das ist jetzt der erste Preis. Ja. Best Villain. Kommen wir jetzt zu den Guten.
Ja.
Der Gute, die guten Bösewichte. Das ist die Kategorie, bei der ich mich am schwersten getan habe. Da habe ich richtig viele noch rausgestrichen. Da gibt es so tolle Figuren.
Ja, ja, ja.
Meine fünf. Und ich habe, glaube ich, eine ziemlich wilde Wahl. Also ja. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar nur ein oder zwei gemeinsam haben. Ich habe nämlich nominiert Eris aus Sinbad, Legend of the Seas. Oder Seven Seas. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob
da Seven Seas. Da müsst ihr Dennis vertrauen. Ich habe den nicht gesehen.
Dann Lord Chen aus Kung Fu Panda 2.
Mhm.
Ramses aus Prince of Egypt als ja. sehr naturalistischer Villain irgendwie, aber den ich trotzdem irgendwie eine gewisse Faszination finde. Dann mhm. The Colonel oder Colonel aus Spirit, Stallion of the Cimarron, weil ich finde, es ist ein sehr, ich finde es interessant, was sie mit dem Villain machen hinten ja. raus und das finde ich ist eine extreme Stärke von der Figur. Und Wolf aus Puss in Boots, The Last Wish. Und ich habe mich natürlich dafür entschieden, an dieser Stelle. Bei mir sind übrigens Fairy Godmother und Prince Charming als Duo als letztes rausgeflogen. Ich habe mich entschieden, den Preis hier natürlich ganz klar auch als Wiedergutmachung für Kung Fu Panda 4 an Lord Shen zu geben.
Ah, sehr gut. Also, wir haben da nicht so viel gemeinsam, weil halt du gefühlt auch viele Filme genommen hast, die ich nicht gesehen habe.
Nee, du hast dann nur Sinbad nicht gesehen.
Nee, warte, der andere auch.
Du hast Prince of Egypt gesehen und du hast Spirit gesehen.
Ach ja, stimmt, Spirit, ja. Den habe ich schon wieder vergessen. Lol, den habe ich heute erst gesehen. jedenfalls Best Villain. Ich glaube, vier von den fünf Best Villain bei mir kommen aus einer Folge, die wir gemeinsam besprochen haben.
Ach krass, die Villain-Folge.
Vielleicht. Unter anderem Captain Chanel Dubois aus Madagaskar 3, weil die einfach ein fucking Terminator ist.
Wäre bei mir auf Platz 7 gewesen, ist auch, stand ja auch lange drin.
Das Highlight des Films. Also von Madagaskar 3. Ebenfalls mit dabei habe ich Lord Shen aus Kung Fu Panda 2. Einfach der persönlichste Bösewicht der Kung Fu Panda-Reihe und dementsprechend auch meiner Ansicht nach der beste. Ebenfalls habe ich Pitch aus The Rise of the Guardians mit dabei, einfach weil er eine ganz starke Aura hat mit seiner kompletten Dunkelheit.
Das finde ich cool.
Auch Rumpelstilzchen, auch weil ich ein großer Fan von Rumpelstilzchen im Märchen bin, aber in Shrek 4 finde ich, dass er da noch mal einige Facetten mit reinbringt und zumindest ein cooler Charakter ist, also vielleicht jetzt nicht so tiefgehend, aber er ist richtig böse. Und natürlich als letztes habe ich noch Wolf aus Puss in Boots, The Last Wish. Noch erwähnen möchte ich ein Duo, Le Frog und The Toad aus Flushed Away. Ich fand die übelst lustig, also der generell Flushed Away hat große oder tolle Antagonisten, die auch lustig sind. Problem ist nur, dass es so viele sind, dass man sich dann nicht auf einen fokussieren kann. Dementsprechend ist das leider rausgeflogen. Aber ähnlich wie bei dir, also genau wie bei dir, geht meine Wahl natürlich an Lord Shen.
Ich finde es auch irgendwie, ich finde so, wir hatten ja zweimal komplette Übereinstimmung, nämlich bei Lord Shen und bei Puss in Boots, The Last Wish als beste Animation.
Ja.
Und ich finde, das hebt das auch nochmal auf ein anderes Level. Das sagt wirklich, das ist auch wirklich so. Das ist gesetzt jetzt.
Das ist gesetzt.
Das ist jetzt wirklich gesetzt.
Also, ihr könnt eine Meinung haben, aber objektiv
ist das. In den beiden Kategorien ist es zumindest gesetzt.
Ja.
Okay, dann macht doch mal weiter mit Worst Side Character, also so kleine Nebenrollen.
Ja, ja, genau. Ich finde es aber auch gut, also man kann an der Stelle dazu sagen, Dennis hat die ganzen Kategorien sich ausgedacht und ich finde es gut, dass es diese Differenzierung zwischen Side Character und Villain gibt. Im Gegensatz wie zum Beispiel bei den Oscars.
Ja, ich finde, es sollte bei den Oscars auch eine Villain-Kategorie geben. Aber die sollte sich nicht auf die Filmrolle, sondern auf den Menschen per se beziehen.
Ja, ja.
Will
Smith. Worst Side Character habe ich da unter anderem Biggie aus Trolls.
Wer? Auch
Biggie. Das ist der Troll, der gesprochen wird von James Corden.
Ah.
Liegt vielleicht auch ein bisschen an James Corden, wer weiß.
Kann übrigens sein, dass in der Side-Character-Kategorie jetzt öfter die Rückfrage kommt. Wer war das nochmal?
Ja, 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 weil ich musste da auch googeln teilweise. Wen ich auch noch dabei habe, ist Lola aus Shark Tale, dem von Angelina Jolie gesprochen wird. Und ich fand es ganz interessant, wie Male Gaze man einen Fisch machen kann. Dann habe ich noch Penny Peterson aus Mr. Peabody und Sherman. Die einfach nur die, wie nennt man das nochmal, die.
Das tut mir Herzen, ich mochte die irgendwie.
Ich weiß, dass du die mochtest, aber ich habe sie abgrundtief gehasst, weil sie auch einfach nur dieses. Wie nennt man das nochmal, die Prinzessin, die in Panik ist, die.
Damsel in Distress.
Damsel in Distress, meiner Ansicht nach. Ebenfalls, ich glaube, da wirst du vielleicht mich auch ein bisschen böse anschauen, ist Snotlout aus How to Train Your Dragon, der auch so ein bisschen repräsentativ, meiner Ansicht nach, steht für die ganze Gang. Aber er, glaube ich, noch am nervigsten war meiner Ansicht nach, von Jonah Hill gesprochen. Und wen ich auch noch dabei habe, ist eben Uncle Brill aus Ruby Gilman Teenage Kraken, also der Onkel von Ruby Gilman.
Okay, wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit in dieser Kategorie nur.
Ja, das dachte ich mir. Weil
aber es würde mich interessieren, wem hast du ausgewiesen?
Penny Peterson.
Das ist einfach schade. Das hast du auch nur gemacht, um mir einen reinzudrücken. Ja. Okay, meine Nominierten sind B.O.B., Bob aus Monsters vs. Aliens, gesprochen von Seth Rogen.
Ah, oh, das ist ganz lange her bei mir.
Dann Branch aus Trolls, gesprochen von Justin Timberlake.
Ja, I see that.
Furchtbar.
Würdest du einen Film festmachen oder die ganze Reihe?
Nee, der hat das schon über die ganze Reihe gehalten. Okay. dann auch Lola aus Shark Tale, der sexy Angelina Jolie-Fisch. Marty aus Madagaskar und Madagaskar 3, explizit nicht aus Madagaskar 2. Da finde ich ihn okay, aber ich finde den Madagaskar, Madagaskar 3 mag ich Marty gar nicht.
Das ist das Zebra.
Das Zebra, ja, gesprochen von Kevin Hart oder Chris Rock.
Nein, Chris Rock.
Ja, furchtbar. Also hat mich wirklich abgrundtief abgefuckt.
Afro Circus.
Ja, ich glaube, das hat ihn in diese Kategorie reingebracht. Ja. Und da habe ich einen Fehler. Ich glaube, es ist aus dem zweiten Teil, aber ich habe ja aufgeschrieben, der erste Teil. Und natürlich noch das Pony aus The Wasp Baby 2.
Ja, ist der zweite.
Furchtbar.
Aber das habe ich mir schon gedacht, weil du während der Folge auch furchtbar bei Boss Baby 2 so gesagt hast, ich habe das gehasst.
Aber Gewinner ist in dieser Kategorie, und da geht er auch mit dem verdienten Preis nach Hause, ist natürlich Bob, Seth Rogen, Monsters and Aliens. Absolut ätzend.
Ich muss sagen, der Film ist einfach zu lange her bei mir. Den habe ich auch in meiner Kindheit mal gesehen.
Okay. Best Side Character habe ich. Auch eine starke Kategorie. Ich finde, das ist fast von allen heute das beste Line-Up, was ich habe.
Okay, ich nicht.
Ken aus B-Movie. Der Ex oder der Freund von großartig, weil er wird einfach von dem gleichen gesprochen, der auch in Emperor's New Groove den Dude spricht. Wie heißt er denn nochmal?
Cusco.
Ja, Cusco spricht.
Ah.
Großartig, genauso witzig. Shifu aus Kung Fu Panda, Master Shifu.
Mhm.
Jetzt machen wir was anderes. Dann habe ich Toothless aus How to Train Your Dragon.
Oh, okay. Wobei da habe ich gar nicht gedacht.
Wobei das fast schon wehtut, den ins Side-Character zu packen. Ja, aber irgendwie ist er es dann doch am ehesten. Ich hätte jetzt nicht einen Main-Character packen können und ich finde, der gehört da schon rein. Und jetzt zwei Gruppierungen. Und zwar beide aus dem gleichen Film. Und es sind einmal The Bettermans und es sind die Thunder Sisters aus The Croods.
Das ist mein Pick. Aus dem gleichen Film?
Aus The Croods, A New Age. Ich finde, beide Gruppen sind so geil. Die habe ich auch einfach zusammengefasst. Ich finde einfach die toll.
Das bedeutet, logischerweise muss eigentlich dein liebster Side-Character die, ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, aber die Frau Betterman eigentlich sein, weil sie in beiden Gruppen vertreten ist.
Ja, und ich habe sogar die Bettermans hier auch gewinnen lassen.
Oh, okay.
Die Bettermans, weil ich dachte mir so, Toothless ist eigentlich die beste Figur, die müsste eigentlich gewinnen.
Ja, ja.
Aber dann habe ich mir doch gedacht so, auch für die Screentime und mit wie wenig sie den Film so viel besser machen, die Bettermans haben den größten Side-Character-Hebel.
Ja.
Und das haben sie, haben es einfach sich verdient. Und auch, weil The Croods in New Age einfach der Side-Character-Film ist, sind die reingekommen. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es auch ein bisschen repräsentativ stehend E. Esther Bunnymunt aus The Rise of the Guardians, das ist der Osterhase, den ich am besten fand, gesprochen von Hugh Jackman, quasi der Australier. Aber da zählt eigentlich auch noch Santa Claus und so mit rein. Ebenfalls habe ich King Julian aus der Madagaskar-Reihe. Muss ich aber auch sagen, dass ich einfach ein großes Herz für ihn habe, gerade in der deutschen Synchronisation, weil er das unglaublich lustig macht. Dann habe ich auch aus der Kung-Fu-Panda-Reihe Mr. Ping, also den Vater, die Gans quasi von
Ein schöner Pick.
Eben, zum Beispiel Shifu hätte ich da, also ist bei mir nicht drauf, weil er teilweise nicht so präsent ist in
den Filmen. Finde ich sogar den besseren Pick als Shifu. Habe ich vergessen. Würde ich tauschen.
Aber Croods 2 habe ich auch, Phil Betterman. Kann man quasi sagen, generell die Bettermans. Und da bin ich auf deine Reaktion gespannt. Natürlich aus Shark Tale Sykes. Der Martin Scorsese-Fisch.
Absolut
nicht. Mit den Augenbrauen.
Das ist so eine Schande. So gut.
Nein, aber ich wünsche mir, dass Martin Scorsese einfach mehr Sprechrollen macht. Weil er irgendwie auch der Einzige ist, der so normal irgendwie spricht. I don't know.
Wen würdest du gewinnen lassen?
Da müssen wir auch noch böse anschauen. King Julian.
Na, ist okay.
Okay, weil ich fand, der ist halt der Comic Relief, fast schon der beste Comic Relief.
Aber nur in Madagaskar.
Ja.
Okay, dann ist okay.
Wie meinst du, nicht in den anderen?
Nee, nicht in den Teil 2 und 3.
Kann man drüber streiten. Jedenfalls weiter ist das schon eine Hauptkategorie.
Das ist jetzt eine der Hauptkategorien.
Worst Main Character, aber eine negative Hauptkategorie.
Ja.
Wir machen nicht nur die Oscars, wir machen auch die Goldenen Himbeeren.
Die Goldenen Himbeere.
Die Razzies.
Ja, die goldene Dreambeere.
Okay, da bin ich auch schon gespannt, wen du da drauf haben wirst, weil da habe ich mir auch schwer getan, weil ich fand, die Hauptfiguren, also generell bei Hauptfiguren tue ich mir schwer, weil die gerade bei Kinderfilmen, habe ich so das Gefühl, nochmal so ein bisschen einfacher gehalten sind, damit man sich leichter identifizieren kann. Ja,
die habe ich hier schon gut gefunden, die fünf. Also das war wirklich gar nicht schwer.
Bei Worst
easy. Main Character. Da hätte ich auch 7 oder 8 zusammenstellen können.
Ja, also nur bei meinem letzten Platz bin ich so ein bisschen, ja, maybe. Auf jeden Fall habe ich da auf zuallererst Mr. Peabody von Mr. Peabody und Sherman, den ich absolut gehasst habe, weil der so ein scheiß Klugscheißer ist, dieser dreckige Hund. Drecksköter, übrigens die Folge, so hieß sie.
Ja.
Dann habe ich auch noch O von Home gesprochen von dem einen Dude da.
Fand ich okay.
Nee, also das, was mich da vor allem gestört hat, ist einfach der Sprachfehler, den er die ganze Zeit hatte. Den habe ich übelst nervig gefunden. Ebenfalls habe ich Poppy vom Trolls-Franchise drauf. Vor allem aber auch wegen dem letzten Teil, weil ich sie da noch mal nerviger fand. Ebenfalls Ruby Gilman aus Ruby Gilman, Teenage Kraken.
Ah, hätte ich nicht gedacht, dass du aus dem Film bist.
Und tatsächlich Turbo habe ich jetzt als letzten, den ich nicht unbedingt drauf hätte. Ich muss aber sagen, den habe ich auch mit drauf, weil der von Ryan Reynolds gesprochen wird und ich seine Stimme mittlerweile sehr nervig finde. Vielleicht hätte ich das nicht so nervig gefunden, als der Film an sich rauskam, aber es gibt einfach eine Ryan Reynolds-Übersättigung und das muss man abstrafen.
Okay, wer würde bei dir gewinnen?
Mit Abstand Mr. Peabody.
Sehr schön. Bei mir sind nominiert Oscar aus Shark Tale, weil der ist nicht nur eine schlechte Hauptfigur, das ist auch wirklich eine schlechte Hauptfigur. Also das ist wirklich eine schlechte Figur. Das ist ein schlechter Mensch und ein schlechter Fisch.
Schlechter Fisch.
Dann natürlich auch Mr. Peabody aus Mr. Peabody und Sherman.
Woo!
Einfach auch, um dich ein bisschen zu repräsentieren.
Danke, danke.
Auch ebenfalls locker den Platz bekommen, Poppy aus Trolls.
Mhm.
Dann Shrek aus explizit Shrek the Third.
Ja, jetzt nimmst du es wieder mit rein.
Natürlich.
Bei Trilogie nicht.
Doch. Und Susan Murphy aus Monsters vs. Aliens.
Ah,
weil einfach, ich glaube,
so groß wird,
ich glaube, das ist die langweiligste Figur von allen. Gewinnen tut aber hier ohne Frage Shrek. Also Shrek darf den Preis für die schlechteste Hauptfigur mit nach Hause nehmen. Wie gesagt, ich wollte den sogar für Worst Villain aus Teil 3 nehmen. Das habe ich aber letztens gelassen. Kommen wir zu Best Main Character. Und nominiert habe ich Hiccup aus How to Train Your Dragon.
Mhm.
Auch aus der Reihe, komplett.
Ja.
Jack Frost aus Rise of the Guardians. Moses aus The Prince of Egypt.
Mhm.
Puss in Boots aus Puss in Boots, egal wo er auftritt. Und Yi aus Abominable.
Ist das der
Nee, das ist einfach das
Monster.
Girl.
Das Girl?
Ja.
Okay.
Ich fand sie sehr cool von ihrer Figurenentwicklung. Und generell irgendwie als Identifikationsfigur fand ich sie auch sehr, sehr nice. Gewinn tut hier natürlich für mich ganz klar Puss in Boots aus Puss in Boots.
Danke, dass du es doch mehr so konkretisiert hast, sonst wüsste ich nicht, welchen du meinst. Ich habe da unter anderem bei Best Main Character Ginger aus Chicken Run, weil ich einfach sehr gerne mochte, wie die nie aufhört. Ha?
Ingwer.
Ingwer. Orangehaarig. Dann habe ich auch noch, ähnlich wie du, Jack Frost in Rise of the Guardians, weil ich
absolut
den einfach richtig cool fand. Dann habe ich auch noch Megamind aus Megamind.
Krass.
Auch wenn ich den Film nicht so hundertprozentig mochte, ihn an sich fand ich super und was er auch einfach für eine Charakterentwicklung durchmacht. Dann habe ich ebenfalls Moses auf The Prince of Egypt mit dabei, weil ich es da richtig stark fand, dass man da auch einen Charakter hat, liegt vielleicht auch an der Bibel, aber der halt an sich selbst zweifelt. Und das fand ich einfach eine extrem starke Charakterisierung, gerade bei Kinderanimationsfilmen. Und zu guter Letzt natürlich Puss in Boots. Ich würde es aber festlegen tatsächlich auf Puss in Boots 2. Weil er da zwar ein Main-Character ist, im ersten Teil ist er auch ein Main-Character, aber da war er nicht so interessant. Und jetzt im zweiten Teil macht er noch mal mehr Charakterentwicklung durch, geht auch noch mal mehr ein auf dieses Katzenmythos-haftige. Und dementsprechend ist das auch mein Pick. Also da haben wir wieder eine Überschneidung.
Die dritte Überschneidung. Und das ist das zweite Mal Puss in Boots.
Ja, stimmt.
Das ist schon krass.
Das war ein guter Film.
Weiter geht's.
Da mache ich jetzt weiter, ne?
Nee.
Mit Worst-Film.
Doch.
Ja.
Ja.
Worst Film hatten wir zuallererst, glaube ich, in der Top 3 und dann auf Top 5 erweitert.
Ja, weil dann doch noch hinten raus genug Qualität dazu gab.
Da habe ich nämlich unter anderem Home, Mr. Peabody and Sherman, of course.
Oh, krass.
Ruby Gilman, Teenage Kraken, Spirit Untamed und Trolls Band Together.
Ah, krass.
Und ja, meine Auswahl, auch wenn Ruby Gillman, Teenage Kraken ganz, ganz stark in dieser Kategorie ist, geht schlussendlich auf Mr. Peabody und Sherman.
Boah, den fandst du so scheiße.
Ja, das ist halt, der Film hat mich halt so genervt. Ruby Gillman ist halt so, ja, ist halt ein generischer Film, aber ich weiß nicht, Mr. Peabody und Sherman nicht, nee.
Krass.
Den habe ich persönlich genommen und ich weiß nicht warum.
Haben wir nur eine Übereinstimmung bei Worst Film, das ist krass, krass.
Chris.
Also, meine fünf Nominierten wären Ants, Ruby Gillman, Teenage Kraken, ja. Shark Tale, Shrek the Third und Trolls Band Together. Und mein Gewinner wäre Shrek the Third.
Okay.
Ein weiteres Mal in der schlechten Kategorie. Der Film staubt richtig ab. Bestfilm. Die fünf besten Filme meiner Meinung nach.
Oh, da bin ich gespannt, was für Überschneidungen wir haben.
Und ich habe mich auf fast nur Franchise-Filme festgelegt. Wir haben How to Train Your Dragon.
Mhm.
Teil 1. Kung Fu Panda 2. Puss in Boots, The Last Wish. Shrek 2. Und The Prince of Egypt. Und bei mir wäre der Gewinner auch The Prince of Egypt. Mhm. Knapp vor Puss in Boots.
Ja.
Vielleicht, wenn ich beide Filme rewatche, könnte sich was ändern. Die beiden sind für mich wirklich die auch wirklich deutlich vorne sind, so.
Mhm.
Aber ja, Prince of Egypt ist für mich einfach, der hat auch so Magnum Opus-Vibes und hat irgendwie was Besonderes und ja.
Okay, aber weil wir bei Worst-Filmen so viele Unterschiede hatten, da zumindest sehr viele Ähnlichkeiten. Ich habe nämlich auch How to Train Your Dragon Teil 1,
mhm,
dann eben Kung Fu Panda 2, Puss in Boots, The Last Wish, ebenfalls mit dabei The Prince of Egypt.
Ach, krass.
Ja. Ich hoffe, das freut dich ein bisschen.
Das freut mich sehr.
Und dann habe ich zu guter Letzt auch noch The Rise of the Guardians.
Ein sehr schöner Pick.
Ne?
Finde ich auch. Der wäre bei mir auch dicht dahinter gewesen.
Genau. Bei mir ist halt Shrek 2 so ein bisschen ausgeklammert, weil ich den zu referenziell fand. Aber das ist eine persönliche Entscheidung.
Ist eine okaye Meinung.
Schlussendlich gehe ich dann auf Kung Fu Panda 2, aber tatsächlich.
Auch ein wunderschöner Pick. Und das ist auch das Schöne, bei bester Film habt ihr auch sozusagen die Genehmigung, noch eine eigene Meinung zu haben. Wir einigen, wir haben uns jetzt lediglich darauf geeinigt,
dass
Puss in Boots die beste Hauptfigur ist, die DreamWorks jemals hatte. Ja. Dass Lord Shen der beste Villain ist, den DreamWorks jemals hatte.
Aber, Puss in Boots könnte auch die beste Side-Character sein, je nachdem, wie man
verwendet. Egal, wie ihr ihn auslegt, er ist auf jeden Fall der Beste und da gibt es auch keine Diskussion. Lord Shen ist der beste Villain, auch Schüsse an alle Teil lang, Fanboys.
Nee,
besten Animation hat ebenfalls wirklich objektiv von uns sozusagen ausgewiesen, Puss in Boots, The Last Wish.
Das Film-Joker-Zertifikat.
Bei allem anderen dürft ihr eine eigene Meinung haben, bei den drei Sachen leider jetzt vorbei.
Ja, also davor, vor dieser Folge hättet ihr eine Meinung haben können, aber jetzt ist vorbei.
Und ja, das war's. Tag. Das war's, wir sind durch.
Das war's.
Lange Reihe.
Wie fühlt es sich an? Ich meine, du bist ja von Anfang an dabei.
Ich bin froh, dass
und
vorbei ist.
Wie würdest du sagen, aber wie ist so diese Reihe? Ist es eine Achterbahnfahrt? Also natürlich, aber
es hat Spaß gemacht.
Was waren deine Höhepunkte?
Nee,
hattest du irgendwann eine Frustration? Hattest du Depression durch diese Reihe? Dachtest du dir irgendwann mal, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr? Oder dachtest du dir auch an anderen Stellen, wow, ich führe ein neues Leben durch diese Filme?
Aha, danke. Also ich muss schon sagen, ich finde, die Reihe hat sich ein bisschen zu sehr gezogen.
Ja.
Also nicht in Form der Filme, sondern einfach in Form des Tempos der Folgen. Ich wäre damit schon gerne sehr viel eher fertig gewesen. Und das war irgendwie jetzt ein bisschen nervig, weil das irgendwie dann dadurch irgendwie war diese DreamWorks-Filme so über ein Jahr jetzt irgendwie präsent. Ich mag diese Reihen übelst gerne. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ich werde wahrscheinlich jetzt so eine Reihe in dem Sinne nicht nochmal machen, weil einfach die großen Animationsstudios durch sind. Vielleicht würde ich mich irgendwann nochmal mit was von Ghibli beschäftigen wollen. Oder ich würde gerne nochmal Einzelfolgen machen zu sowas wie den animierten Asterix-Film oder zu so ein paar ausgewählten Illuminations, Blue Sky Pictures, Cartoon Network etc.
Stop-Motion-Spiel?
Leica. Ich würde auch gerne mal eine Leica-Folge machen. Also solche Sachen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, so eine Reihe durch die ganzen Animationsfilme, damit ist jetzt auch abgefrühstückt, die sind durch die relevanten. Und ist auch gut so. Es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Es ist schon cool und ich finde DreamWorks wird immer so abgetan aus, ja, okay, wir haben über Ghibli und über Disney und über Pixar geredet und jetzt kommen wir zu DreamWorks, das ist so das kleine, nur 15-Studio an der Seite so, aber ich finde schon, dass die haben auch eine gewisse eigene Qualität und es hat schon immer wieder auch Spaß gemacht. Ich glaube, man hat hier auch öfter mal so Hit und Miss so ein bisschen dabei.
Mhm. Ja, ganz stark.
Aber es war trotzdem irgendwie eine ganz nette Reihe. Demnach auch nochmal echt danke, dass du da irgendwie noch sozusagen ins sinkende Schiff eingesprungen bist und fleißig uns wieder ins sichere Gewässer gerudert hast.
Ja, zumindest am Anfang. Ich muss sagen, meine erste Folge war halt so richtig, richtig gut und danach ist halt weiter gesunken. So.
Ja.
Jetzt sind wir unter Wasser.
Blub, blub, blub. Ja, und neben uns suchen Ruby Gilman.
Okay, nach der Shark Tale, ja, aber gut. Sykes.
Ja, anyways.
Der schöne Martin Scorsese.
Das war's.
That's it.
Nächste Woche gibt's einen etwas früheren Anime-Vorschau auf die nächste Season als das sonst. Sonst haben wir immer eine Woche später sozusagen gemacht, wenn die Season gerade angefangen hatte. Ziehen das jetzt ein bisschen vor, weil wir danach andere terminierte Folgen haben.
Nee, weil wir heute top aktuell sind einfach.
Ja, nee, das wird dann in Zukunft auch wieder nicht mehr so sein. Aber
ja, aber man kann es ja mal so gut verkaufen.
Demnach freut euch auf unseren lieben Gast, André, der dann wieder da sein wird.
Ich dachte gerade, du hast den Namen einfach vergessen.
Nee.
Das wäre so lustig.
Das wäre, wie heißt der nochmal?
Aber nicht jeder kann ein Comedian sein.
Und ja, das war's. Ich mach's wie Ruby Gilman und tauche ab.